Und diese ganzen Vorhäute von Jesus Christus, die es überall gibt und so, das sind ja alles Mumienbestandteile. Ne? Also die Vorhaut von Jesus Christus ist vertrocknet, wenn du sie überall auf der Welt in katholischen Regionen in Europa sehen kannst. Und so gesehen ist das was total Normales. Nur wir denken eben, dass es also im fernen, exotischen Nahen Osten oder noch exotischer Fernen Osten natürlich dann, da wird es ja dann noch exotisch angeblich, dass das da irgendwie anders wäre. Aber das haben also Italiener, Deutsche und alle anderen haben das auch die ganze Zeit gemacht. Der Ritter Kalbutz, der liegt bis heute in der Nähe von Berlin und so. Also Mumifizierung umgibt uns die ganze Zeit. Das ist was total Normales.
Hallo, es gibt eine neue Folge im Zenit-Podcast. Zuallererst muss ich mich für diese gruselige Soundqualität entschuldigen. Ich muss ja für meinen Hauptjob beim ZDF immer nach Mainz pendeln und habe doch tatsächlich mein gutes Mikro zu Hause in Berlin vergessen. Dafür haben mein Gast und ich die Folge in bester Soundqualität aufgenommen und das ist diesmal Dr. Marc Benecke. Ja, der Kriminalbiologe Deutschlands, der Herr der Maden, aus dem fernen Köln zugeschaltet. Da fragst du dich, was hat der mit dem Nahen Osten zu tun? Ja, die Frage hatte ich mir auch gestellt und ihn einfach angeschrieben, ob er etwas zu seinem Forschungsgebiet in der Region erzählen kann. Innerhalb 10 Minuten hat er geantwortet und war sofort dabei. Herausgekommen ist ein spannendes Gespräch über die forensische und kriminalbiologische Forschung im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien, warum Forschung und Wissenschaft gerade in der Region so essentiell ist und warum es schlicht und einfach mega kompliziert ist, ein Labor dort aufzubauen. Und daraus folgend, wie viele Privilegien wir in unserem beschaulichen Westen haben und warum wir unsere vielleicht oft kolonialistische Sichtweise auf vermeintlich arme Länder einfach mal und sowieso über Bord werfen sollten. Was Marc mit der Vorhaut von Jesus Christus, Berliner Dachgeschossmumien und einem vermeintlichen Leichenöl eines libanesischen Heiligen zu tun hat. Okay, über die Vorhaut hat er nur gesprochen, aber ich musste es hier einfach erwähnen. Und dass es rein gar nichts bringt, eine Leiche aus zum Beispiel Syrien nach Deutschland zu schmuggeln und so zu tun, als wäre der Mord dort passiert, klappt nicht, erklärt Marc. Ach, und warum ich das alles irre spannend finde und wen es vielleicht interessiert, ich wollte eigentlich immer Gerichtsmedizinerin werden. So, jetzt ist es raus. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Marc, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich meine, heute ist der 1. Mai und ich weiß ja nicht, normalerweise wäre ja da, also zumindest bei mir hier in Berlin, ein bisschen was los. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt, glaube ich, in Köln, oder?
Ja, genau. Ich habe auch gerade eine schöne Fotogalerie online gestellt, wie Berlin tot sein wird am 1. Mai. Wir haben es letztes Wochenende schon gesehen und überall ist alles tot.
Ja, so ist das ja. Alles tot. Na gut, alles mit tot. Dem Tod kennst du dich ja auch ganz gut aus. Du bist ja auf dem Gebiet der Forensik, der Gerichtsmedizin. Eine international angesehene Koryphäe. Du wirst ja auch sehr gerne der Herr der Maden genannt, Kriminalbiologe. Mit dem besonderen Gebiet aber forensische Entomologie. Das ist, glaube ich, hoffentlich jetzt korrekt, ne?
Ja, das ist eines der Teilgebiete, die ich bearbeite. Also ich arbeite mit Blut und Haaren, Sperma, DNA, also sowas. Und dann auch der Verteilung von Blutspuren und mit Insekten auf Leichen, genau. Mhm.
Genau, also und du bist oder du wirst ja oft immer wieder zur Aufklärung schwieriger Mordfälle gerufen oder kriegst sie auch geschickt, also die Fälle oder es melden sich bei dir Leute. Und um gleich mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, weil du weißt ja, ich mache ja diesen Podcast gerade in diesem Raum Nahosten, Zentralasien, Nordafrika. Wie viele oder auch was für Fälle sind dir denn schon aus diesem Raum so reingeflattert?
Ja, also aus dem von dir genannten Raum flattert überhaupt nichts rein. Also das funktioniert so. Also erstens sind die Menschen auf ihre Art stolz, so wie das jetzt in jedem Land so ist. Und die sagen sich also zunächst mal, wir brauchen keine Ausländer. Das hat jetzt aber nichts mit dieser Region zu tun. Das ist in den meisten Ländern der Welt so. Dann das Zweite ist, wenn mal ein Kongress oder sowas ist, dann kommen natürlich viele Sachen da auf Spurenebene raus, die auch international nicht unbedingt so bekannt werden sollen, irgendwelche Terrorismusfälle. Wenn ich auf Kongressen mit Kollegen und Kolleginnen bin, das nennt sich meistens die Mittelmeergesellschaft für Forensik oder so. Das ist eine der wenigen, die da überhaupt funktioniert, sagt, naja, funktioniert ist zu viel gesagt, aber die ab und zu mal tagt, so, dann zeigen die natürlich Fälle da, die auch nicht jeder mitkriegen soll, weil das zum Beispiel für Urlaubsreisende oder Touristen, Touristinnen oder überhaupt das internationale Ansehen auch nicht so toll ist. Also abgerissene Köpfe und dergleichen, ne, und Rechtsunsicherheit und Mord und Totschlag und Entführung, das kann sich der Zentraleuropäer oder die Zentraleuropäerin ja gar nicht so richtig vorstellen, wie das in strukturschwächeren Regionen abgeht, weltweit. Auch hier ist das nicht regionsspezifisch jetzt für die Region, über die wir reden. Und so gesehen landen die Fälle bei mir als Fälle, die ich auf Kongressen sehe. Aber das war es dann auch. Also es hat auch damit was zu tun, das muss ich als Drittes noch dazu sagen, das gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Kolumbien ist das Problem, in Philippinen und so, dass es immer Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Behörden gibt. Also meinetwegen, wenn es überhaupt ein Institut für Rechtsmedizin oder eine kriminalbiologische Abteilung oder sowas gibt, dann streiten die sich dann rum mit den Spurensuchern und Spurensucherinnen von der Staatsanwaltschaft und die wiederum streiten sich wieder mit sonst wem rum. Also die... Jeder kann sich vorstellen, dass in Ländern, die sehr korrupt sind, wo also halt man vieles löst über Beziehungen oder über Geld oder so, weil es halt anders auch meistens nicht geht, da gibt's halt auch einfach mehr Zank. Also Korruption löst gar nichts, sondern macht's halt alles nur noch komplizierter. Und wenn dann mal ein ehrlicher Mensch irgendwo ist, dann arbeitet der auch bald nicht mehr in diesem Bereich. Ne? Also wobei, das muss ich jetzt aber einschränken. Es gibt natürlich Leute, die wissenschaftlich arbeiten oder die sich ihre kleine Blase der Unbeeinflussbarkeit erhalten. Die gibt's natürlich hin und wieder, die kauzigen, nerdigen, sonderlichen, traumatisierten Menschen, klar, aber die sind natürlich nicht diejenigen, die dann hinterher Einfluss und Entscheidungsmacht haben.
Ich meine, wenn du jetzt sagst, korrupte Staaten, das betrifft ja jetzt auch natürlich nicht nur den Nahen Osten, sondern auch viele andere Länder, auch in Südamerika und so weiter, aber gibt es denn da, also hast du, oder du kriegst die Fälle sozusagen nur zu sehen auf Konferenzen, hast aber damit jetzt nicht persönlich vielleicht mal zu tun gehabt oder du wurdest mal zur Rate gezogen, ob du da weißt.
Ja. Nein, die Kollegen ziehen niemanden zu Rate aus den genannten Gründen.
Weil das du bist ja der Ausländer sozusagen. Dann.
Ja, und sie wollen, das ist auch halt eine Ansehensproblematik, es ist eine Strukturproblematik. Also wenn du da hingehst und du siehst, dass die Fälle nach, sagen wir mal, einem Standard aus reichen Ländern eigentlich gar nicht bearbeitet wurden. Also man müsste eigentlich sagen, okay, ihr habt den Fall ja gar nicht bearbeitet, ich verstehe jetzt gar nicht, was ihr wollt. Also ich mache das natürlich nicht, weil ich kein Arschloch bin, der sich wichtig tut. Ne? Und ich weiß auch, über welche Probleme halt strukturschwache Länder haben, weil ich da sehr oft arbeite und Labors aufgebaut habe und so. Aber häufig findet die Bearbeitung einfach nicht statt oder erfolgt mit den klassischen Methoden der Befragung oder des Verhöres oder so, ne? Aber als Spurenkundler oder Spurenkundlerin stehst du da häufig auf verlorenen Posten. Persönlich damit zu tun habe ich bei internationalen Konferenzen, die nicht dort vor Ort stattfinden, zum Beispiel zuletzt in Namibia, da war ein Kollege aus der Region da und hat halt zu mir gesagt, er würde alles dafür geben, um halt irgendwie in ein Labor als beruflich zu gelangen, also mit Krankenversicherung, Forschungsprojekt, finanzieller, sozialer, struktureller, persönlicher, körperlicher, geistiger Absicherung. Aber er kommt nicht raus, weil er keine Forschungsvorhaben mitbringen kann, weil das halt nicht existiert. Er ist auch noch zusätzlich kriegstraumatisiert, also der hat noch sehr viel Gewalt erlebt, weil er selber Soldat war und einfach zu viele Tote gesehen hat. Und das, wie das bei Traumatisierten halt so ist, die sprechen natürlich manchmal auch darüber. Und wenn der jetzt natürlich in irgendeinem Labor in einem reichen Land sitzt und von abgeschlachteten Menschen erzählt, die in irgendwelche Gräber gekickt und vorher vergewaltigt werden, dann rennt der entsprechende Laborleiter oder die Laborleiterin natürlich innerlich raus, ne? Weil die sagen, hä? Ich dachte, wir reden jetzt gerade hier über Insekten auf Leichen, was hat das jetzt mit dem Krieg zu tun? Mhm. Also die meisten Menschen in reichen Ländern haben ja überhaupt gar keine Ahnung, wie das ist, in totaler Unsicherheit zu leben. Und so kannst du natürlich auch keine, sagen wir, nach international hochwertigem Standard zertifizierte, validierte, akkreditierte Projekte mitbringen, weil die ja gar nicht durchführbar sind in einer strukturunsicheren Zeit, Region.
Ja. Und ich meine, ich habe jetzt, ich glaube, ich hatte dir diesen Link auch geschickt. Ich weiß nicht, ob du dir den angucken konntest.
Ja,
es geht ja um, genau, es geht ja um diese, also genau was du sagst, auch um Krieg, Konflikte in dieser Region, weil beispielsweise jetzt in Irak, wo jetzt mittlerweile tatsächlich auch ein Team von Forensikern, Forensikerinnen, Kriminalbiologen oder ich sag mal ein Team dieser ja, WissenschaftlerInnen, die dort die Menschen aus diesen Massengräbern jetzt sozusagen identifizieren wollen, um natürlich dann für die Familien zu sagen, wir haben jetzt den Vater, den Mann, die Tochter gefunden, die seit, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren vermisst sind, was jetzt sozusagen gerade aufgerollt wird. Und das dreht sich da irgendwie um 40 Jahre seit dem ersten Golfkrieg, also Anfang 1980 bis 88 und so weiter bis heute. Und eben auch der Genozid der Jesiden, Jesidinnen 2014. Also das ist da alles mit drin. Und diese ganzen Spuren werden ja im Lager der zentralen Gerichtsmedizin in Bagdad gesammelt. Und das wird ja immer mehr, weil das einfach immer wieder irgendwas Neues dazu kam. Da funktioniert das ja scheinbar oder beziehungsweise klingt das so, dass dort jetzt das vorangetrieben wird, diese ganze Geschichte.
Ja klar, wo du natürlich auch ein, sagen wir mal, internationales Interesse hast, damit meine ich ein hohes politisches Interesse, dass in der Region aus natürlich wirtschaftlichen Gründen wieder halbwegs Ruhe einkehrt. Das interessiert natürlich international alle. Die Menschen dort interessieren keinen in Wirklichkeit, sondern natürlich nur die Leute als Arbeitskräfte und die ganze Region als Markt ist natürlich international interessant. Da kannst du solche Aufklärungskampagnen haben. Ich habe das live miterlebt, weil ich in Kolumbien das Labor für Insekten auf Leichen aufgebaut habe und in Vietnam, also das erste Labor und in Vietnam das erste Labor für genetische Fingerabdrücke. Da kriegst du natürlich dann Geld, Maschinen, Unterstützung, Arbeitskraft, Intelligenz, wenn man so will. Also ich meine jetzt nicht geheimdienstliche Intelligenz, sondern forscherische Intelligenz, die kriegst du natürlich dann für eine Zeit der und dann kann das auch mal klappen. Ich sehe aber auch, wie es den Bach wieder runtergeht, wenn diese Unterstützung wieder sehr schnell abgezogen werden kann, weil A, die Leute, die vor Ort ausgebildet werden, sofort das Land verlassen, wenn das Projekt vorbei ist, weil sie mit dem erworbenen Wissen sofort woanders arbeiten möchten und ihre Familie nachholen möchten. Erstens. Und zweitens, weil gerade wenn es ein Labor ist, was langfristig arbeiten muss, das nutzt sich halt ab. Ne? Also die Maschinenteile müssen erneuert werden, es muss etwas repariert werden, es tropft durch die Decke, wenn es regnet, irgendwas halt, was jeder kennt. Der Wasserhahn ist kaputt, Maschine, um Erbsubstanz zu vervielfältigen, muss halt mal gewartet werden. Und das ist alles sehr teuer. Und wenn dann die Unterstützung wegfällt, dann hört das auch ganz schnell wieder auf. Also schöne Projekte, das meine ich nicht abwertend, sondern positiv, also Prestigeprojekte, gerade in Hauptstädten, wo auch politisch ein Vorteil für alle Parteien daraus zu erzielen ist, die finden immer und überall in armen Ländern statt. Das ist aber kein Merkmal dafür, dass dort irgendeine Art von durchgehender Forschung, die generationsüberspannend und dann auch wirtschaftlich nutzbar für das entsprechende Land dort stattfindet. Also du hast schon recht, das klappt, ne? Keine Frage, aber halt möglicherweise nicht sehr lang. Also du kannst dir nicht vorstellen, vor meinem geistigen Auge, wie viele runtergewirtschaftete Labore ich gesehen habe, die genau so entstanden sind und wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch wirklich alles dafür tun. Aber du brauchst eben auch Geld, politische, finanzielle und strukturelle Sicherheit. Und die kommt und geht.
Und ich meine, du sagst jetzt, das hängt natürlich oft mit Politik zusammen natürlich, aber kann man auch sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass beispielsweise, also warum jetzt Beispiel im Nahen Osten oder in diesem Bereich vielleicht diese Sachen nicht wirklich vorangetrieben werden oder wenn sie vorangetrieben werden, dann nicht lange halten, dass es vielleicht auch daran liegt, dass diejenigen, die an der Macht sind, auch die Aufarbeitung in Form von, ja, eben auch Massengräber öffnen etc. vielleicht das auch nicht vorantreiben wollen, weil vielleicht da Sachen hervorkommen, die ihnen schaden könnte?
Ach ja, das ist mal so, ne? Du siehst das Theater.
Wie bitte? Oder ist das vielleicht zu weit gefasst jetzt auch? Oder ich weiß nicht. Also,
nö, ich würde eher sagen, es spielt keine Rolle. Also politische Interessen wandeln sich, ja. Das siehst du in Saudi-Arabien, da lassen sie in der Botschaft irgendjemanden töten, zerstückeln und beseitigen und irgendjemand geht dann dafür sehr wohl ins Gefängnis lebenslang und jemand anders will davon was gewusst haben oder nichts davon gewusst haben. Das kann sich sehr, sehr schnell auch teilweise innerhalb von Wochen wandeln, abhängig auch davon, was auf internationaler Ebene für Absprachen getroffen werden. Also klassischerweise kann ja irgendeiner sagen, pass mal auf, mach das Grab ruhig auf, international halten wir euch den Rücken frei im Sinne von Wirtschaftshilfen oder irgendwelchen marktwirtschaftlichen Unterstützungen oder kulturellen oder strukturellen Unterstützungen an einer Universität oder so. Also da werden ja Absprachen getroffen, die dann auch eigentlich eingehalten werden. Natürlich kann sich das aber eben, wie gesagt, auch ändern, besonders wenn es um Image geht oder um Zuschüsse und dergleichen. Also ich finde, das hat nichts mit dem Nahen Osten oder mit armen und reichen Ländern im Großen und Ganzen zu tun, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Im reichen Land, in reichen Ländern wird auch alles vertuscht, was mit Massengräbern zusammenhängt. Ein bekanntes Beispiel ist, das will ich jetzt nicht lange ausführen, weil es darum nicht geht, aber Katyn, da war es also so, dass sozusagen das Märchen war oder was, die Geschichte war, dass die Sowjets gesagt haben, wir haben also mit diesem Massengrab nichts zu tun. Und es wurde aber von deutscher Seite aus festgestellt, dass das Sowjets waren. Und dann wurde daraus eine Propagandaschlacht gemacht, obwohl es Spuren gab, die also eindeutig zeigten, was da passiert ist. Man muss dazu sagen, die Projektile kamen aus Deutschland, sodass man das sehr leicht den Deutschen in die Schuhe schieben konnten. Die hatten das allerdings den Sowjets verkauft. Die hatten die Projektile, also die Geschosse, den Sowjets verkauft und die haben damit dann die Leute erschossen, sodass man das also drehen und wenden konnte, propagandatechnisch, wie man wollte. Und also das hat nichts mit reichen oder armen Ländern zu tun. Deswegen würde ich sagen, die Leute, die an der Macht sind, sind halt an der Macht. Die haben grundsätzlich ein Interesse daran, mal zu vertuschen und mal aufzudecken, so wie es halt gerade passt. Also das ist halt, so funktioniert Politik weltweit.
Das kann man auch so sagen, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, du hast ja auch gesagt, du lernst ja auf den Konferenzen und international ja auch viele Menschen kennen und gerade aus dem Raum. Und du hattest ja auch vorher oder auch jetzt gerade auch gesagt, dass die ja oft dir auch sagen, dass sie da weg wollen oder dass zu wenig Geld da ist. Kannst du denen denn irgendwie, wie soll ich sagen, über was reden die denn noch? Also können die denn trotzdem, erzählen die denn trotzdem ein wenig aus ihrer Forschung oder was sie dort entdecken? Oder ist das wirklich einfach immer nur diese Hoffnungslosigkeit, dass sie einfach nicht vorankommen? Weil ich meine, man redet ja sicherlich trotzdem auch mal über Fälle vielleicht oder über Dinge, die man, oder tauscht sich aus über Dinge, oder?
Ja, im Bereich der Tötungsdelikte ist das ja eigentlich nicht so hoffnungslos, weil die ja fast immer geklärt werden. Also Tötungsdelikte sind ja fast immer irgendeine Form von Beziehungsdelikt. Das muss jetzt nicht so sein wie in Deutschland, dass das meistens dann Menschen sind, die sich in sagen wir, im Bereich von Liebe, Sex, Geld in dieser Wolke bewegen, wo man das eigentlich relativ gut aufklären kann, auch über technische Überwachung mit Handydaten und allem Möglichen, was da natürlich im Nahen Osten nicht immer gegeben ist. Aber es gibt da halt andere Beziehungen, zum Beispiel, nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel von Terrorismus, von dem hier in Europa teilweise ja überhaupt gar keiner was hört oder sich dafür interessiert oder was auch die Gehirne in Zentraleuropa sich oft nicht vorstellen können, einfach die Anzahl der Toten und Verwesten und Zerfetzten und Zerstückelten und Vergewaltigten, das können wir uns einfach nicht vorstellen, wenn wir dann nicht mal damit in Berührung waren, wird das schon aufgeklärt. Die Frage ist natürlich nur, ob die Aufklärung dir dieselbe Befriedigung gibt wie dem deutschen Todesermittler oder der deutschen Todesermittlerin, die sagt, das habe ich schon oft gehört, ich habe eigentlich im Laufe meines Lebens bis auf ein oder zwei Ausnahmen nie ein ungeklärtes Tötungsdelikt erlebt. Ne? Das wirst du da in der Region jetzt nicht hören, weil die sind dann zwar geklärt, aber die Zufriedenheit entsteht nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute, also die Kollegen und Kolleginnen deswegen hoffnungslos sind, weil wenn du damit aufwächst, damit, dass du halt auf Kante nähen musst, improvisieren musst, dir irgendeine Lösung einfallen lassen musst, dann hast du ja hoffentlich oder meistens diese Hoffnungslosigkeit hinter dir gelassen, denn sonst wärst du ja ein Wrack innerlich, ne? Dann würden diejenigen Kollegen auch nicht mehr mit mir reden. Also die Aufklärungsquote oder überhaupt auch die persönliche Zufriedenheit, die sich auch in ganz andere Bereiche verlagern kann, zum Beispiel in den Bereich der Familie, dass du eine glückliche Familie hast, so gut es halt jedem auf der Welt möglich ist, diese Möglichkeiten stehen den Kollegen natürlich auch offen. Jetzt werden die aber auf Kongressen natürlich vorsichtig sein, wäre ich auch, weil du natürlich gleichzeitig stolz auf dein Land häufig bist. Ne? Und da möchtest du jetzt nicht, dass sozusagen die anderen Kollegen und Kolleginnen mit nach Hause nehmen, oh mein Gott, in die Region, da möchte ich aber nie wieder hin oder so. Also ich glaube, viele Menschen, die so aus ungewollt kolonialistisch-imperialistischen Umgebungen kommen, also aus den reichen Ländern, die denken dann halt, dass die Menschen in den armen Ländern, wenn die schlechte Bedingungen haben, dass sie dann auch die ganze Zeit da zerknirscht, wie die Würmer über den Boden kriechen müssen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Die können genauso stolz auf ihr Land sein. Also das klassische Beispiel, was man in Deutschland gut kennt, ist der libanesische Falafelbude. Ne, die meisten Deutschen wissen überhaupt nicht, wo der Libanon ist. Das haben die noch nie gehört. Das Land kennen die gar nicht. Und wenn man dann sagt, ja, aber hast du schon mal diesen Baum gesehen, der da bei der Dönerbude ist? Das ist kein türkischer Baum. Das ist nicht aus der Türkei. Das ist aus einem anderen Land. Dann sagen die, ach ja, ich dachte, alle Dönerbuden wären türkisch. Also ja, genau, das hast du gedacht, das ist aber nicht so. Und warum ich das erzähle ist, natürlich können die libanesischen Besitzer, auch wenn sie geflohen sind, trotzdem stolz auf ihre Herkunft sein. Also das verstehen viele Leute aus Industrieländern nicht. Und aus dem Grunde sozusagen ist der Maßstab, ob ein Fall gelöst ist oder nicht gelöst ist, vielleicht gar nicht so wichtig, sondern die Frage ist, haben wir hier einen schönen Kongress gehabt, gemeinsam? Das ist dann die entscheidende Frage.
Ja, gut. Das ist natürlich gerade in diesen Ländern, also ich kenne es ja auch selber. Mein Vater ist ja aus dem Libanon, lustigerweise, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. Aber ich kenne ja auch aus diesen Ländern, gerade wenn man eben jetzt gar nicht unbedingt wenig Geld hat, sondern auch einfach Probleme hat, voranzukommen, weil eben die Politik zum Beispiel irgendwie was verhindert oder blockiert oder einem Stein in den Weg legt, dass man einfach improvisiert. Also das sind einfach oftmals sehr viele Improvisationstalente, was ich so gerade aus der Region auch so gelernt habe, die dann einfach aus dem bisschen, was sie machen, eben etwas machen. Und dann natürlich finde ich, dass manchmal viel beeindruckender ist, was sie hinbekommen von dem, mit dem wenigen, was sie haben, als
ja, sicher, aber
Das ist, kann man jetzt sehen, wie man will.
Nee, da hast du schon recht. Ich würde das aber auch noch anders sehen. Also das ist ja genau eigentlich diese Einstellung, dass man sagt, okay, die Leute mit dem Bastrock, die da so schön tanzen, ist ja cool, dass die so schöne Masken schnitzen können. Ne? Wenn wir jetzt so Beispiele aus Afrika nehmen, so kulturimperialistische Beispiele. Aber eigentlich, wenn du da mal vor Ort gehst und mit denen redest und zu denen sagst, okay, Leute, ich bin jetzt hier, wir werden jetzt 5 Tage miteinander zu tun haben, erzählt doch mal, was ihr gerne möchtet. Und dann sagen die genau dasselbe wie jeder andere auch. Die sagen, ich möchte halt, dass es nicht reinregnet, ich möchte leckeres Essen haben, ich möchte eine stabile Familie haben und ich möchte eine gewisse politische Sicherheit haben, wie du jetzt sagst, im Sinne des Vorankommens oder dass ich überhaupt meine Möglichkeiten oder meistens sagen die meiner Kinder, die Möglichkeiten sich entfalten können. Also so gesehen, hast du schon recht, dieses Improvisationstalent, das ist natürlich bewundernswert und schön, aber die Leute sind jetzt nicht besonders stolz darauf, sondern nehmen das, wie die Menschen in der DDR das auch wahrgenommen haben. Die sagen halt, ja, wir haben uns alle geholfen und viel improvisiert. Gut, dass das vorbei ist. Ne? Also gut, dass wir endlich nicht mehr improvisieren müssen und nicht mehr tauschen müssen, alter Autoreifen gegen Ziegelstein, sondern dass wir jetzt das einfach ganz normal kaufen können gegen Geld und basta. Also das sollte man auch nicht vergessen. Also ich kann auch ein Beispiel sagen von einer, ich würde schon fast sagen Freundin, das ist so eine ganz aufgedrehte Schneiderin, die hier einen Laden hat, die sagt immer, sie kommt aus Persien. Mhm. Ja, weil kein Deutscher weiß, was Persien ist. Das hört sich dann also so exotisch und schön an. Ne? Also die kommt aus Persien. Und durfte also nie wählen gehen, weil wir sie immer zum Wählen mitnehmen wollten. Dann hat sie gesagt, ja, ich komme mit, ich darf aber nicht wählen. Dann haben wir gesagt, wieso, du bist doch schon seit 25 Jahren hier und zahlst die ganze Zeit Steuern, weil du selbstständig bist. Das verstehe ich jetzt nicht. Hat sie gesagt, ja, das verstehe ich auch nicht, es liegt am Sprachtest. Sie spricht auch wirklich so wie man so Ausländer nachmacht, ne? So spricht sie halt auch Deutsch. Und eines Tages war es dann soweit. Und dann ist sie mir also strahlend entgegengelaufen und hat gesagt, rat mal, was passiert ist. Und ich hatte jede Hoffnung schon längst aufgegeben, dass sie jetzt endlich diesen blöden Test nochmal schafft und dann endlich eingebürgert wird. Und dann hat es aus absolut unerklärlichen Gründen geklappt. Und diese Durchhaltekraft, dass sie da immer noch dran geglaubt hat, das ist vielleicht ein Merkmal, was diejenigen mitnehmen, die aus strukturschwachen Regionen kommen und sich durchgekämpft haben und nicht traumatisiert sind, wie die Leute, die jetzt aus Afrika fliehen oder so, die natürlich hinterher dann ganz häufig Psychosen und Posttraumastörungen, Flashbacks und so weiter haben. Aber wenn du jetzt aus dem Nahen Osten kommst und auf einem halbwegs vernünftigen Weg geflohen bist, der zwar belastend war, aber nicht so super traumatisch war, dann ist die Fähigkeit, die übrig bleibt, ich würde mal sagen, dieses Glitzern in den Augen, ja. Also, dass sie dann immer noch ihr Neujahrsfest feiern, auch wenn es keinen Deutschen interessiert oder wenn dann nur aus politischen Gründen interessiert, dass die immer noch daran glauben, dass die Einbürgerung klappt, dass sie immer noch an ihre Kinder glauben und Enkel und so. So würde ich es eher mal formulieren. Also, nicht das Improvisieren, sondern das Durchhalten im Sinne eines
Durchhalten. Ja.
Glaubens an sich und ich sag jetzt mal flapsig das Gute, ja.
Ja. Ja. Und ich meine, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet natürlich, aber ich meine, du sagst ja genau das Richtige, dass man natürlich in diesen Gebieten also weil ich kann das ja nicht sagen, sondern du erzählst es ja gerade, dass eben da einfach diese Forschung in Bezug auf Kriminalbiologie, Forensik etc. schwieriges Feld ist. Um jetzt mal trotzdem wieder so ein bisschen vielleicht darauf zu kommen, gibt es denn spezielle Insektenarten, die man, also weil du ja eben auch sagst, Insekten führen zum Täter, zur Täterin, sie helfen, Kriminalfälle aufzuklären. Gibt es, kann man das wirklich so salopp sagen, gibt es vielleicht auch spezielle Insektenarten, die man aus dieser Region kennt oder von denen du gehört hast, die es zum Beispiel nur in dieser Region gibt? Und an denen
ja,
man
massenhaft. Ja klar, ich kenne ja auch die Kollegen, die da, die damit arbeiten, ne? Also der auf internationalen Kongressen, wenn die die Ressourcen haben, dann sprechen mich halt auch gerne an, weil die merken, dass ich irgendwie jetzt nicht einfach nur der verstaubte, dröge Forscher bin, sondern mich auch für den Zusammenhang dort interessiere, wenn sie mir das erzählen. Und ich kenne eigentlich viele und es hat sich in den armen Ländern auch rumgesprochen, dass sie mit mir reden können und dass ich da nicht diesen Blick des reichen, weißen Mannes da drauf habe, sondern dass ich ein neugieriges Kind bin und es keine Rolle spielt, wer ich bin, sondern mich interessiert, wer die sind und wie die arbeiten. Das sprechen die Leute auch untereinander, die jetzt nicht unbedingt nur aus dem Nahen Osten kommen, sondern generell aus strukturschwachen Ländern. Die sagen dann immer, ja, dann red halt mal mit Marc oder so, ne, weil der will nichts, außer zuhören und neugierig sein sozusagen. Ja. Und die erzählen mir von den ganzen Tieren, die geben mir ihre Veröffentlichungen. Ich bin auch der Einzige, der die, sagen wir mal, mit Liebe und Würde und Güte durchkorrigiert, wo jeder andere die einfach durchreißen würde und sagen würde, hör mal, soll das jetzt eine Veröffentlichung sein? Das ist doch ein Scherz, ne? Du kennst die ganze Literatur nicht, offensichtlich. Dein ganzer Forschungsaufbau ist minderwertig. Du berichtest hier nur 2, 3 Fälle, anstatt deine Statistik zu machen und so. Und so bin ich aber nicht. Und daher kenne ich diese Tiere, von denen du sprichst. Da gibt es sehr viele natürlich, weil die ganze Welt besteht ja aus kleinen Biotopen, so nennen wir das, also kleinen Umgebungen, wo Feuchte, Wind, Boden, Wasser, Land und so beeinflussen, was da leben kann und auch da lebt. Und da gibt es jede Menge Tiere, die ganz typisch für diese Regionen sind. Beispielsweise im Nahen Osten ist aus deutscher Sicht, jetzt sind natürlich diese ganzen trockenheitsangepassten Tiere sehr interessant oder eben auch hitzeangepasste Tiere, die wir hier in Deutschland, die wandern zwar jetzt gerade ein, wegen den Klimaveränderungen, aber
wollte ich gerade sagen, wir
meistens
haben ja
kennt man die noch nicht so. Ne? Oder wir kennen sie, ach so, und was wir noch kennen, das sind dann aber eher das, was wir so in Deutschland als Tropen, also eben nicht den Nahen Osten ansehen, also eher aus feuchteren, wärmeren Gebieten, gibt es auch Gebiete, die wurden früher durch Warenhandel eingeschleppt. Also diese zwei Bereiche, die gibt's und mit denen befasse ich mich auch sehr gerne. Also ich habe die ganzen Bücher, wo dann die damals exotisch anmutenden Tiere durch Warenhandel eingeschleppt wurden und auch, ich kenne auch die Veröffentlichungen, weil ich fast immer der Schiedsrichter bin, weil es außer mir halt auch kaum jemand macht, für diese, sagen wir mal, schönen, aber noch sehr nachbesserungsbedürftigen Veröffentlichungen. Also da gibt's ein riesiges Füllhorn an Insekten, die auch an Leichen leben und von denen ich auch sehr gerne höre und wo wir sehr viel drüber lernen können.
Und weil natürlich kannst du da nur mal so...
Ja, da gibt's...
Trotzdem, ja, klar. Extrem spannend sowas.
Ja, na klar. Also das sind die Gruppen, die relativ gut untersuchbar sind und deswegen auch mit den wenigen Mitteln, die dort vor Ort herrschen, auch untersucht werden, sind hauptsächlich Fliegen, also Schmeißfliegen und Fleischfliegen. Die sehen für, sagen wir mal, Laien wahrscheinlich ein bisschen ähnlich aus, sind sie aber nicht. Die Fleischfliegen zum Beispiel, die legen häufig lebende Larven, während die Schmeißfliegen Eier legen. Und die Fleischfliegen sind häufig auch zum Beispiel kariert, mit so einem silber-schwarzen Muster kariert, ganz verrückte Sache, während die Schmeißfliegen häufig eher so schwarz glänzend, blau glänzend oder grün glänzend sind. Und da gibt es dann bestimmte Untergruppen, die dann eben vor Ort besonders gut angepasst sind an die örtlichen Verhältnisse. Eine andere Gruppe, also oder sagen wir mal die zweite Gruppe aus meiner Sicht, das sind bestimmte Käfer, zum Beispiel Kurzflügelkäfer, die sind sehr, sehr schwer zu bestimmen, die haben kurze Flügel, können aber trotzdem fliegen, weil in Wirklichkeit sind das nicht die Flügel, mit denen die fliegen, sondern die klappen da drunter, unter diesen kurzen, harten Flügeln, deswegen die Kurzflügler heißen, klappen die dann so kleine, folienartige Flügel auf und mit denen können die fliegen. Und die kann man auch ganz gut untersuchen, indem man halt verwestes Gewebe rauslegt oder wie einer meiner Kollegen im Krieg nebenbei dann eben von den verfaulenden Leichen die Tiere absammelt. Und das sind so Gruppen, die mit denen haben wir auch Berührung. Die gibt's dann auch in den, sagen wir mal, gemäßigteren Zonen, so nennen wir das. Also da geht's um Wetter und Klima, nicht um was Politisches. Ne? Und Diese Tiere gibt es da unten auch, aber in ganz anderer Ausprägung. Und das ist dann spannend, weil wenn zum Beispiel eine Leiche verpackt würde, in einen Container beispielsweise, der dort gepackt wird, oder in eine Sporttasche oder in irgendetwas, was dann hier aus irgendeinem Grunde ankommt, das kann sogar manchmal angeschwemmt werden. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr selten aus dem Nahen Osten, aber kann man sich vorstellen, dass es auch Meeresüberbrückungen gibt, wo das schon mal passieren kann. Oder jemand vor Ort sammelt es einfach ein und schickt es uns. Dann sagen wir, aha, die Insektengruppe kennen wir. Das sind Tiere, die gerne an Leichen gehen. Zum Beispiel früh oder spät oder nur an trockene Leichen oder nur an feuchte oder nur an Leichen, die in der Nähe von Wasser liegen. Wenn du Lust hast, guck dir das doch mal näher an. Das könnte etwas zu dem Fall beitragen, weil dort, wo die Leiche gefunden wurde, zum Beispiel eingemauert in einer Tonne oder so, da kommen die Tiere nicht dran. Also wenn ihr etwas darüber lernen wollt, wo der Täter oder die Täterin vorher mit der Leiche war, dann lohnt sich das, diese Tierreste anzugucken, die sich sehr gut halten. Also die überleben oft sehr, sehr lange, diese Tierreste. Sogar bei archäologischen Grabungen. Also ich habe schon selber persönlich Käferflügel untersucht, die 1600 Jahre alt waren. Mhm. Also das ist kein Problem. Und man kann sich vorstellen, gerade im Nahen Osten, wo es dann häufig sehr trocken und warm ist, da halten sich die Tiere natürlich perfekt, weil da wenig Verwesung stattfindet, sondern Vertrocknung. Also das ist so ein bisschen das diffuse Licht, was ich dir da so ein bisschen in diese Insektenwelt da werfen kann.
Ja, auf jeden Fall schon ziemlich viel. Ich meine, das ist ja wäre ja auch dann so, was du ja auch schon erwähnt hast, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Leiche in, was weiß ich wo, in Syrien eingepackt worden wäre und dann nach Deutschland geschifft wird in irgendeiner Art und Weise, dann kannst du ja auch anhand dieser Fliege oder diesem Insekt ja auch erkennen, dass es eben von dort kommt und nicht irgendwie aus irgendeiner anderen Region. Also ich weiß ja nicht, ob sich das so sehr unterscheidet oder ob das dann auch am Ende sehr diffus sein kann, wo man dann sagt, die Fliege oder das Insekt gibt es auch woanders, man weiß jetzt nicht, ob es denn von dort.
Nee, da spannst du genau den richtigen Bogen auf. Also die Antwort ist, das kannst du ganz genau sagen. Anhand von vielen Dingen heutzutage, dadurch, dass man die Erbsubstanz untersuchen kann, kennt man die, man nennt das, also der Fachbegriff heißt, die sind geografisch isoliert. Das heißt also, diese Tiere treffen sich nicht, da vermischt sich die Erbsubstanz nicht. Die können sehr, sehr ähnlich sein, aber man kann das an der Erbsubstanz sehen, wo die herkommen. Zum Beispiel jetzt meinetwegen sogar aus welchem Bereich in Syrien. So. Mhm. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nichts über Syrien wissen und also das ist natürlich ein Land, was extrem strukturschwach geworden ist durch jahrelange Verwerfungen, wo aber auch teilweise oder nicht teilweise, wo großteils einfach die Gebäude fehlen, in denen ich forschen kann. Die sind halt kaputt gebombt oder die Leute sind geflohen, das Bildungslevel ist nicht da, die Schulen konnten nicht arbeiten und so. Das heißt, wir würden solche Fälle sehr gut bearbeiten können, wenn es vor Ort Leute gäbe, die in einer genügend gesicherten, also sozial gesicherten Umgebung arbeiten könnten. Die gibt es aber nicht. Also ich kann mal ein Beispiel sagen von einem Kollegen sehr, sehr früh, als diese, übrigens das Wort Konflikt würde ich hier gar nicht benutzen. Also wir reden hier von Mord, Terror und Vergewaltigung. Davon reden wir. Nicht von Konflikt. Also ich meine das jetzt nicht vorwurfsvoll. Ich will nur sagen, das ist eine dermaßen Abschwächung der Tatsachen, dass ich also lieber von dem reden will, was da wirklich passiert.
Ja, verstehe ich.
Und da ist das also so, dass die Leute, die genügend Kontakte und Möglichkeiten hatten, die sind, sagen wir mal, ich würde mal ein modernes Wort benutzen, rausgeleakt sind die sozusagen. Also die haben nicht wie meine Studierenden, die dann hinterher das Land verlassen, weil sie dann eben Kenntnisse haben und dann in Kanada oder sonst wo arbeiten können. Sondern die sind richtig gegangen. Zum Beispiel im Kölner Zoo hat das einer gemacht. Das war ein Spezialist für eine bestimmte Tiergruppe. Die zoologischen Gärten untereinander, die kennen sich natürlich, weil die internationale Zuchtprogramme für seltene Tiere haben, die aussterben gerade. Und dann hat er halt irgendeine Stelle bekommen. Also der war in Wirklichkeit Zoodirektor in Syrien und ein hoch angesehener Forscher und Mann. Und dann hat er gesagt, okay, dann gehe ich halt jetzt auf irgendeine Stelle, ist mir total egal, auf welche, in den Kölner Zoo. Ne? Und der damalige Zoodirektor hat gesagt, ja klar, es ist ja grauenhaft. Und diese Leute sind schon ganz früh verschwunden. Und nach sind dann natürlich andere Leute aus tausenden von Gründen durch Hunger, Vertreibung, Krieg, Vergewaltigung, Trauma oder weil sie einfach keinen Bock mehr hatten, gegangen oder gestorben. Und so kommt das also, dass du den sogenannten Brain Drain, also das Aussterben der Leute, die überhaupt noch die Kenntnisse haben, wie die Forschung überhaupt ablaufen müsste, wenn man sie dann überhaupt vor Ort durchführen könnte, zum Beispiel in Bezug auf die von dir genannten Insekten, einfach nicht durchführen können. Es geht einfach nicht. Also man kann wirklich sagen, So Algerien, Marokko, Ägypten, da kommt es drauf an, wo du bist, weil das noch ein bisschen stabiler ist. Und dann richtig in den, sagen wir mal, den Nahen Osten, den wir so als Nahen Osten, also Persien, wie wir es gerade gehört haben von der AZI, in diesen Regionen ist totale Flaute, um es jetzt mal mit dem freundlichsten Begriff zu sagen, den ich überhaupt noch nennen kann. Ich liebe die Veröffentlichungen der Kollegen, ich sammle sie, ich lese sie, ich rede mit denen, ich helfe denen, wo ich denen nur helfen kann. Aber die arbeiten so, wie man so sagt, da reibt Knochen auf Knochen sozusagen. Oder die, also da ist kein Reifen mehr auf der Felge, ja. Die fahren nur noch auf der Felge. Ich weiß gar nicht, ja, Verehrung ist das falsche Wort. Ich schätze das ungemein, dass sie das so machen. Aber die Bedingungen könnten nicht schlechter sein, muss man auch wirklich ehrlich sagen. Das braucht man auch nicht irgendwie glorifizieren, weil gerade die Menschen, die jetzt aus dem Iran und aus dem Irak kommen, die haben natürlich auch eine fantastische Kulturgeschichte, die jetzt auch mal der Zentraleuropäer und die Zentraleuropäerin im Museum sich angucken kann, ohne dorthin zu fahren, weil sehr viele Sachen auch hier ausgestellt werden. Während, wie schon gesagt, vom Libanon weiß kein Mensch irgendwas und wo Algerien liegt, weiß wahrscheinlich auch kaum jemand, außer Franzosen und Französinnen. Und aus Marokko kennt man vielleicht auch nur irgendwie idyllische Märkte und Oliven und das war es dann auch schon. Aber dieses Gefälle aus einer kulturellen Pracht, Vielfalt und überbordenden Handelstätigkeit und auch Reichtum zu dem, was ich auf Forschungsebene da heute sehe, das könnte nicht krasser sein. Also ich wüsste keine Region, wo das krasser ist, weil selbst in Südamerika, wo du das, was du vorhin richtig erwähnt hast, ist es halt so, dass die nicht so eine Jahrtausende alte Hochkultur vorher hatten, sondern das ist halt alles kaputt gemacht worden irgendwann von den Spaniern. Aber das waren vorher ja auch Leute, die hin und wieder mal in einigen Regionen, meinetwegen jetzt in Peru oder so, natürlich solche hochkulturellen Bestrebungen hatten. Aber im Großen und Ganzen lief das auf einer ganz anderen Ebene ab. Also nicht mit Schiffen, die über die Meere kamen und dann Gewürze und prächtige Gewänder und sonst irgendwas rübergebracht haben. Das ist halt nicht passiert. Deswegen finde ich, trifft es die Region am härtesten, was das Gefälle angeht zwischen der kulturellen Identität die auch und den wirklich vorhandenen Schätzen und dem Reichtum und dem, was da jetzt halt heute abläuft.
Ja, und was denkst du? Oder also ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, diese Region braucht Geld, aber es wird ja sicherlich noch mehr sein, was es braucht. Was meinst du?
Nein. Nee, Geld ist eigentlich nichts. Geld ist ja nur irgendein Tauschmittel. Das könnten auch Muscheln sein oder irgendwas. Also was jede oder
die
Region
Infrastruktur
braucht,
wahrscheinlich dann
genau,
auch dafür. Ne?
Genau, genau. Und die Infrastruktur, die entsteht auf genau eine Art. Das sage ich als jemand, der sehr viele Labore, oder nicht sehr viele, das nehme ich zurück, also der genügend Labore aufgebaut hat oder in ihnen regelmäßig arbeitet oder den Kollegen und Kolleginnen dort hilft. Und zwar ohne Geld, ohne Bezahlung, ohne Lob, ohne Urkunde, ohne Kopftätscheln. Das weiß niemand, dass ich das mache, noch nicht mal meine Frau. Und diese Leute brauchen die Sicherheit, dass wenn sie zur Arbeit gehen, das Gebäude noch steht, das Mikroskop, was sie von mir aus vor 30 Jahren gekauft haben, nicht geklaut wurde oder die Objektive rausgeschraubt wurden. Von mir aus auch das Hightech-Gerät, zum Beispiel eine Erbsubstanz-Kopiermaschine oder sonst irgendwas, dass die einfach noch betriebsbereit ist und dass man die Chemikalien kaufen kann, die notwendig sind, um die Reaktion durchzuführen und dass die Leute, die ich ausbilde, zumindest ein Teil davon da bleibt. Sagen wir mal einer von 10, würde schon reichen. Die anderen können dann gerne das Land verlassen und dann aus dem Ausland natürlich auch Unterstützung leisten. Das ist also auch nicht immer schlecht. Und das ist nicht gegeben. Also einfach dieses tägliche, wie soll man sagen, ja, das, was Deutschen auch häufig als langweilig, aber erstrebenswert erscheint, dieses preußisch Zuverlässige, das
Routine
ist völlig
oder
abwesend. Das ist nicht da. Es ist nicht da. Und einer der Gründe, das möchte ich auch wirklich nochmal betonen, ist Traumaproblematik, weil wenn halt deine Schwester vergewaltigt wurde oder dein Papa im Krieg 20 Leute explodieren hat sehen, dann nimmt das die Familie mit. Nehmen wir an, die Familie kann dann keine Ressourcen, also Geld, ne, mehr erwirtschaften oder so, weil das halt nicht richtig funktioniert. Aber du kannst wenigstens regelmäßig an einen Ort gehen, wo du arbeiten kannst und dann für die nächste, übernächste Generation die Grundlage für eine konstante Forschungs- oder wirtschaftliche Arbeit schaffen kannst, dann ist es ja auch okay. Wenn du so stark bist oder so willens, ja, wie soll ich sagen, willensfroh bist, das zu machen. Aber Das ist häufig leider nicht der Fall. Also, ja. Um es kurz zu machen, es fehlt die Sicherheit. Das ist das, was fehlt. Geld, Infrastruktur und so weiter, das kriegen die Leute schon selber hin. Aber die Sicherheit kriegst du nicht hin. Wenn eine Drohne da lang fliegt und gerade dein Krankenhaus zerbombt, dann bist du in der Position vollkommener Hilflosigkeit. Hilfloser geht's nicht mehr. Ja. Du wolltest helfen, du stehst da und vor deinen Augen wird das ganze Gebäude zersprengt. Was willst du da noch machen?
Ich meine, das betrifft ja auch eigentlich, wenn man so will, noch nicht mal jetzt nur die Wissenschaft an sich und Forensik etc., sondern einfach schon ganz einfache Sachen, wenn es nur um ein Krankenhaus geht, wo man wirklich direkt Menschenleben retten möchte, weil die ja dann beschossen werden. Also von daher steht wahrscheinlich dann die Wissenschaft oder die Forschung sowieso erst an mindestens zweiter Stelle und ist dann für gerade in solchen Fällen dann auch eher, naja, so salopp gesagt, auch eher erstmal unwichtig. Ne? Das ist ja etwas, was man dann wahrscheinlich erst wirklich aufbauen kann, wenn dann wieder halt Stabilität da ist, was du ja auch meinst.
Ja, nur sie wäre wichtig aus einem ganz anderen Grund, weil du dann zum Beispiel, das sieht man in Indien sehr gut, dann könntest du gut gegen abergläubische Vorstellungen, die wiederum Probleme nach sich ziehen, vorgehen. Beispielsweise, was jetzt jeder kennt in Deutschland, die Vorstellung, dass Frauen irgendwie anders wären als Männer und dass sie dann halt irgendwelche anderen Rechte als Männer haben sollen. Also weniger meistens natürlich. Dagegen kannst du dann durch eine sachbezogene Forschung sehr gut vorgehen, indem du sagst, es gibt aber gar keinen erkennbaren, messbaren Grund, dass Männer und Frauen erstmal überhaupt so getrennte Wesen sind, sondern da gibt es auch jede Menge Übergänge und so. Also das Konzept ist irgendwie ohne Bedeutung, erstens. Und zweitens, es gibt keinen Grund, sie schlechter zu behandeln, schlechter zu beschulen, schlechter zu bezahlen und so. Und das können wir durch Zahlen zeigen. Und dafür wäre die Idee, wie man überhaupt forscht und dass Zahlen überhaupt einen Wert und eine Qualität und eine Bedeutung haben, dafür wäre es gut. Also sozusagen, egal was du beforschst, Insekten auf Leichen, im Krankenhaus das super teure MRT und irgendwelche seltenen Erkrankungen, irgendeinen wirtschaftlichen Vorgang, den man aber messen kann durch Zahlen, ist völlig egal. Messen und zählen ist immer eine Übung dafür, dass das Leben wahrer, vernünftiger, ruhiger, wirklicher, ehrlicher und gerechter wird. Ne? Also alleine deswegen wird es sich halt lohnen, irgendeine Art von Forschung als Beispiel für Wahrheitsfindung aufrechtzuerhalten. Und da kommen die eben genannten Probleme halt ins Spiel. Ne? Dafür musst du dich konzentrieren, dafür brauchst du ein Gebäude, ja, auch Geld, so, aber das ist noch nicht mal das Wichtigste. Und die Sicherheit, dass dir nicht ständig alles unter der Nase weggenommen, gebombt wird oder du vertrieben wirst einfach. Ne? Das ist dasselbe Problem. Wenn du vertrieben wirst, ist das Gebäude und alles andere auch weg.
Wie dann auch nichts, ne, genau. Ich meine, gerade jetzt zu Corona-Zeiten oder generell Zeiten ist ja eigentlich egal, aber wenn man dann, es ist ja natürlich umso wichtiger, dass man natürlich die trockenen Zahlen oder harten Fakten dann auch hat und da ist dann natürlich Forschung und Wissenschaft wichtig. Das ist ja, das wissen wir ja eigentlich alle. Ich würde gerne nochmal auf ein nächstes Thema gehen, auch wenn ich das andere natürlich sehr spannend finde und das, glaube ich, kann man auch wirklich noch lange drüber reden. Aber du hattest jetzt auch schon gerade mal gesagt, dass du ein Insekt schon mal hattest oder Flügel hattest von einem Insekten, wenn ich jetzt mich noch erinnere, was schon 1600 Jahre alt war oder sowas in der Richtung, hattest du vorhin jetzt irgendwie erwähnt, weil ich wäre jetzt so ein bisschen auf Richtung, ich sag mal, naja, Archäologie, forensische Archäologie, Orientalistik, Richtung Mumien natürlich, was auch irgendwie ein sehr spannendes Thema ist. Du hattest ja, glaube ich, auch dich mit den Mumien aus Palermo beschäftigt. Mhm. Wie warst du da schon in Verbindung? Ich meine, Mumien ist ja auch so ein, ja, die sind ja Kult, ne? Also schon im Mittelalter rieb man sich da mit Pulver ein oder man traf sich irgendwie, um Mumien auszuwickeln. Irgendwie, glaube ich, englische Adlige, die das mal gemacht haben.
Ja, genau.
Die Verbindung oder was kannst du darüber so ein bisschen erzählen aus der Region vielleicht?
Ja, also da zunächst mal sind natürlich aus Ägypten hauptsächlich die Mumien gekommen. Da hat man genau das gemacht, was du gesagt hast. Da gab es Mumia, habe ich auch noch selber mit eigenen Augen gesehen, ein Gefäß in einer Apotheke, natürlich historisch, aber stand halt da. Das war wurde dann in Deutschland auch häufig durch irgendwelche anderen teerartigen Pulver und Pasten und sowas ersetzt. Aber das stammte ursprünglich aus diesen Harzen und Ölen, mit denen die Mumien dadurch tränkt waren. Und diese Auswicklungspartys. Der berühmteste war Mummy Pettigrew, der das in England gemacht hat. Und die haben die Leute fasziniert. Da waren natürlich auch Insekten dran, die wurden auch schon beschrieben. Das hat man dann meistens dem Insektenkundler oder der Insektenkundlerin gegeben. Und ist auch in einem alten Buch von Pettigrew, ist das auch abgebildet, sogar eine sehr schöne Tafel mit Insekten handkoloriert. Und dieses Interesse und diese Neugier an diesen antiken Gütern und Schätzen, die kam natürlich ursprünglich aus dieser Abenteuerlust, ne? Das kennen wir alle oder die meisten, die anderen können es googeln, vom Schliemann und von vielen anderen, die natürlich dann auch nach aus Sagen, Märchen oder überlieferten Geschichten, die auch stimmen könnten, Städten und Regionen stammten. Und das hat natürlich eine irre Abenteuerlust erzeugt, die wohlgemerkt natürlich wieder sehr kolonialistisch geprägt war. Vieles wurde abtransportiert. Ne? Das Pergamon-Museum in Berlin ist natürlich ein super Ort, aber da kann man das gut sehen. Auch in London, in den dortigen Museen sieht man das. Aber das war jetzt zum Beispiel so ein Keim der Forschung, der die Leute zusammengebracht hat, so wie das halt auch Handel gemacht hat. Ne? Also da kamen Gewürze und die rochen anders, die schmeckten anders, die waren sehr interessant, die waren zwischendurch sehr wertvoll. Und dann hat man sich ja gefragt, wo kommt das eigentlich her? Was macht der Händler eigentlich? Und das hat dann halt so eine Verbindung zwischen den Menschen erzeugt. Handel erzeugt Frieden. Das ist leider so. Auch wenn das viele Menschen in idealistischer Weise gerne anders sehen würden, dass Menschen aus sich heraus friedlich wären, das ist absoluter Bullshit, sondern das ist der gegenseitige Wunsch, Dinge zu tauschen. Ne? Also auch Waren, kann auch Liebe oder Güte sein, aber es sind natürlich in erster Linie Waren und dazu zählten die Mumien dann auch. Zunächst mal hat man die einfach geklaut. Ne? Also da ist dann der imperialistische Forscher mit dem Tropenhut hingegangen und hat sich das halt mitgenommen. Aber da ist eigentlich ein ganz gutes Verständnis daraus entstanden, weil halt zum Beispiel auch die Ägypter, aber auch natürlich die Leute in, ich benutze das jetzt weiter, weil die Azien das erlaubt, also in Persien, die Leute, die können natürlich sehr aufrecht und stolz sein und sagen, also jetzt ist aber gut. Ne? Also die Sachen gehören eigentlich uns. Und dann hat man sich halt wohl oder übel miteinander verständigt. Und diese Mumiengeschichten sind deswegen ganz spannend, weil natürlich viele der Mumien nicht zurückgegeben wurden. Manche konnten nicht zurückgegeben werden, weil sie dann aufgewickelt, zerteilt, verwendet oder sonst wie in eine Sammlung eingegliedert waren, sodass das uninteressant wurde. Aber bei anderen hat man dann gesagt, okay, wir können da entweder gemeinsam oder gar nicht forschen. Und so hat man viele schöne Sachen gemacht. Am Anfang Röntgen, weil man gesagt hat, wir wickeln die jetzt nicht mehr aus. Wir möchten ins Ägyptische Museum irgendwo in Kairo oder sonst wohin und dann liefern wir unsere Technik, aber wir machen das jetzt mal nicht kaputt und zerlegen und zergliedern das jetzt einfach mal nicht. Und in Iran und Irak waren natürlich häufig Grabungsfelder sehr interessant, also Steine einfach, nicht unbedingt jetzt Mumien immer. Und das ist eigentlich eine ganz tolle, reiche Kulturgeschichte, die heute, wenn du mal mit so, wie soll ich sagen, mit Durchschnittsmenschen redest, komplett vergessen ist. Das ist total irre. Also das weiß gar keiner mehr, dass das mal vor gar nicht langer Zeit, also ich rede jetzt von vor 20 Jahren oder so, ging es hauptsächlich darum, wie können wir alle miteinander über diese Kulturschätze reden, die der Menschheit gehören, aber natürlich auch der Nation, in der sie jetzt halt gerade liegen, logischerweise. Ja, und die Mumien waren, wenn du so willst, zumindest in meiner Welt, waren die so der Kristallisationspunkt dafür. Das interessierte jeden, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Die sind spannend, die findet jeder gut. Und das hat sich dann in Kunst, Kultur, Wissenschaft und überall auf der Sachebene und auf der freundschaftlichen, kooperativen Ebene ausgeformt.
Aber, also ich finde es total richtig, was du sagst. Ich meine, aber jetzt rein aus der wissenschaftlichen Sicht oder Forschungssicht, weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass die älteste Mumie eigentlich, wie man ja, also ich sag mal, Kosmos, wo ich jetzt einfach davon ausgehe, dass Mumien eben aus Ägypten stammen, habe ich zum Beispiel gelesen, dass die älteste Mumie eigentlich aus einer Zeit um 2000 Jahre vor Christus stammt und gehörte zu der Kultur der Chinchorro, die im heutigen Gebiet von Peru und Nordchile lebten, also ein südamerikanisches Volk eigentlich, das schon viel früher scheinbar oder offenbar ihre Toten mumifiziert hat als die Ägypter. Hast du darüber was gehört? Oder
ja,
ist das
klar. Ja, das
also sind gar nicht die Ägypter gewesen, sozusagen.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Das hat sich halt getrennt voneinander entwickelt. Die Techniken waren auch verschieden. Also die Ägypter waren die antiken Ägypter, von denen wir hier reden, die ja über Jahrtausende hinweg so eine Kultureinheit gebildet haben. Obwohl das natürlich da ganz starke politische Änderungen und sowas auch gab. Aber diese Sorte Ägypter, die meinen wir jetzt, die haben natürlich, wenn das reiche Leute waren, die hatten ja auch gute Ärzte. Ich glaube, Frauen nicht, es waren, glaube ich, hauptsächlich, oder ich weiß jetzt nur von Männern. Auf jeden Fall, die haben natürlich auch Techniken entwickelt, wie man die Mumien dann sehr schön haltbar machen kann, mit den schon genannten Ölen und Harzen und allen möglichen Techniken. Mhm. Nur der Trick ist halt, es reicht, wenn man sie austrocknet. Und in Peru und auch woanders übrigens, also es gibt auch aus Neuseeland Berichte, in Argentinien, überall, also da haben die Menschen halt gewusst, wenn eine Person hinsetzt und es warm genug ist und die warme Luft das Wasser aus dem Körper abtransportieren kann, das ist wie wenn eine Wäsche trocknest, das ist exakt dasselbe, also nicht in Anführungsstrichen, ist das einfach dasselbe, dann wird es halt trocken. Und eine trockene Leiche, wenn dann jetzt eben keine Tiere dran gehen, also Käfer hauptsächlich sind das, die an vertrocknetes Gewebe, was noch Energie enthält, rangehen, wenn du das jetzt irgendwie schützt, also die Käfer entweder vertreibst oder die da einfach auch nichts zu suchen haben oder du von mir aus das auch irgendwie noch irgendwie konservierst mit einer Substanz, die du drüber kippst, dann brauchst du die Person einfach nur in die trockene Luft zu setzen. Also das waren zum Beispiel Bäume, dass du die Leute einfach in Bäume gesetzt hast, wo halt immer warme Luft in warmen Ländern rumstreift oder in den Hinterhof gibt es auch Berichte drüber und so weiter. Also deswegen, ich würde mal sagen, das war irgendwie naheliegend. Man hat das bei Tieren wahrscheinlich beobachtet, weil die trocknen ja sehr schnell aus, wenn die klein sind. Und dann hat man gesagt, okay, prima, dann machen wir das jetzt halt auch mit Menschen. Also wo jetzt die älteste Mumie war, das werden wir nie erfahren, weil ich denke, das haben die Menschen schon viel früher gemacht, ehrlich gesagt. Ja.
Aber das heißt ja, dass die Ägypter sich da eigentlich viel zu viel Mühe gemacht haben oder eigentlich viel zu viel versucht haben, wenn du jetzt sagst, das geht ja eigentlich ziemlich easy, wenn
ja, klar, das ist. Das war ein Luxusprodukt. Also ja. Die meisten Ägypterinnen und Ägypter, die überhaupt mumifiziert sind, die wurden einfach nur vertrocknet. Da wurde auch nicht das Herz rausgenommen und in einen Tonkrug gelegt, in einen reich verzierten oder metallenen. Ja. Da wurde auch nicht das Gehirn mit einem Haken rausgezogen. Das war alles nur für die Reichen und schön. Das kannst du dir so vorstellen, wie ich habe Straßenmusik. Und ich habe die fetteste Oper mit dem fettesten Einrichtung und dem teuersten Orchester. So, jetzt ganz ehrlich, die Straßenmusik ist geiler, so meiner Meinung nach. Und genauso war das damals auch. Wenn du halt Kohle hattest und wusstest nicht, wohin damit, dann hast du halt den besten Arzt damit beauftragt, dich auf die prächtigste Art da einzubalsamieren. Oder wenn du ein Pharao warst, dann musste es halt aus kulturellen und sozialen und Machtgründen so sein. Aber notwendig war überhaupt nichts davon.
Es fühlt sich halt auch besser an, ne, wenn man dann weiß, ach ja, sowas passiert mit mir dann nach meinem Tod. Wie viele Mumien hattest du denn selbst schon mal unter deinem Mikroskop oder deinem Messer? Ich weiß nicht.
Die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen, die schneiden eher, also wir sind eher die mit der Pinzette, das ist häufig, also Mumifizierung ist was Häufiges. Es ist ja immer wärmer geworden, also als ich angefangen habe zu arbeiten, in dem Bereich, da sah man eigentlich wenig vertrocknete Leichen. Da war gerade die Zeit vorbei, oder ich muss es anders sagen, da begann gerade die Zeit, wo die Dachstühle alle ausgebaut wurden, weil man da Wohnraum schaffen konnte. Mhm. Also ursprünglich wurden Dachstühle ja nicht verwendet. Da hatte man Gerümpel stehen oder gar nichts. Da waren die Eulen oder die Marder oder irgendwas. Ne?
Hast du da einfach gefunden?
Genau, und dann hat man die also gedämmt und ausgebaut. Und dadurch hatten wir keine Mumien mehr, weil die... Die älteren Kollegen und Kolleginnen, die haben gesagt, also wenn wir Mumien gesehen haben, waren das die Leute, die sich im Dach erhangen haben, wo die warme Luft, also wenn die Sonne aufs Dach knallt, wird es halt brüllend heiß. Und dann waren die eh links und rechts offen, die Dachstühle, zum Beispiel aus der Zeit, als man da noch Heu oder Ähnliches gelagert hat. Das musste man ja irgendwie da rein und rausbringen. Das hat man dann hochgezogen und da auf den Seiten reingebracht. Und da sind die Leute sofort ausgetrocknet. Da kamen also die ursprünglichen Mumien häufig her. Die habe ich nicht mehr gesehen. Und dann passierte es aber, dass es immer wärmer wurde. So ab 2003 hat ja diese Klimaveränderung mit voller Wucht zugeschlagen. Da wurde es also wirklich schlagartig deutlich wärmer. Und da haben wir dann auf einmal Bahnleichen gesehen, die vertrocknet sind, die vorher eher normal verwest sind, feucht verwest sind, verfault sind oder Ähnliches. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Mumien ich in meinem Leben gesehen habe, aber sagen wir mal, es ist etwas nahezu Alltägliches. da ich auch in anderen Ländern arbeite, also auch in Peru, was du gerade erwähnt hast, oder auch zum Beispiel in Mexiko, das ist auch nochmal ein Land, wo du häufig Mumifizierung siehst, wenn die Leute irgendwo rumliegen, weil es da ja auch oft glühend heiß ist und auch schon immer war. Da siehst du die einfach. Also dass es jetzt nicht so selten ist. Diese Mumien, die du jetzt vielleicht eher meinst aus dem kulturhistorischen Zusammenhang, an die gehe ich nicht ran. Also da lasse ich mir gerne was geben. Oder wenn das jemand ist im zentraleuropäischen Bereich, wie der Heilige Severin, wo ich mitgearbeitet habe, das war der, wo die alten Käferflügel daherkamen, die 1600 Jahre alt waren, da stelle ich mich dazu und mache auch was. Aber wenn das jetzt etwas ist, wo ich weiß, oh, da wollen aber sicher erstmal die Archäologen und Archäologinnen ran, dann sage ich, okay, das und das kann ich untersuchen, das könnt ihr mir auch gerne geben. Ich wäre froh, wenn ihr möglichst wenig sauber macht. Also lasst es so schmutzig wie möglich, weil das, was ihr für Schmutz haltet, sind für uns wertvolle Spuren. Aber das war es dann auch. Und die Mumien in Palermo, die wir da untersucht haben, die sind ein paar Jahrhunderte alt. Die wurden aber, weil das so eine Art Friedhof ist, wo du deine Angehörigen aber auch umkleiden konntest, also die konntest du festlich kleiden zu bestimmten Anlässen oder da konntest du was niederlegen, zum Beispiel einen Kranz mit Getreide und alles Mögliche so. Die sind sowieso sehr stark verändert. Also da gehen wir aber heutzutage ganz, ganz vorsichtig ran, weil wir wissen, ach, wer weiß, was in 50 Jahren jemand spannend findet. Mhm. Aber Mumien habe ich sehr, sehr viele und relativ oft gesehen, ja.
Ja. Und was hattest du jetzt, warum haben sie dich dann zur Rate gezogen in Bezug auf diese Käferflügel? Also was genau solltest du dann sozusagen
analysieren? Ja, das ist zum Beispiel etwas, was man jetzt eben auch im Nahen Osten schön machen kann. Man kann also da eine religiöse, historische oder sonstige Erzählung oder Überlieferung oder vielleicht auch Tatsache, kann man durch einen unabhängigen, objektiven Beweis, der nichts mit der Erzählung zu tun hat, der nichts mit der kulturellen Überlieferungsart, der nichts mit der Art der Sprache, das alles untersuchen andere Leute zu tun hat, können wir jetzt ein anderes Mosaiksteinchen einsetzen in dieses Bild. Und das ist dann zum Beispiel, wenn du nach der Radioaktivität oder nach dem radioaktiven Zerfall guckst in diesen Flügeln, wie alt sind die? Mhm. Also sind die jetzt zum Beispiel eher 500, eher 5000 oder eher 1500 Jahre alt? Das reicht meistens schon. Also zu welcher Zeit sind die da hingekommen? Oder sind es Tiere, die hauptsächlich Getreide fressen? Dann weiß ich zum Beispiel, dass da vielleicht häufiger mal Getreide im Sinne eines, wie wir das in Deutschland kennen, Erntedankfestes oder so niedergelegt wurde. Oder sind das Tiere, ich mache es jetzt mal extra lustig, die nur Gurken oder nur Mangos fressen? Mhm. Ja, dann weißt du also, okay, da müssen mal Gurken oder Mangos in der Nähe gelegen haben. Zum Beispiel für die Reise ins Jenseits, als Grabbeigabe oder so. Das ist einfach eine zusätzliche Information. Und das mache ich dann meistens. Wenn es Leicheninsekten sind, was natürlich auch vorkommen kann, erfährt man etwas darüber, wie diese Leiche behandelt wurde. Wurde die überhaupt gut mumifiziert? Oder hat da das nur einer ganz schlampig gemacht und hat gesagt, okay, komm hier, würde man in Deutschland heute sagen, komm, 100 Euro, passt, ne? Frag nur bitte hinterher nicht, was ich gemacht habe.
Okay.
Also so halt. Und das kannst du auch sehr gut sehen, weil je nachdem, wie die Leiche sich zersetzt oder nicht, gehen halt auch andere Tiere dran.
Ja, und ich meine, ich kenne das ja auch noch, also oder das, mit dem man so aufwächst, wenn es um Mumien geht, natürlich immer mit diesem Skarabäus. Käfer, hat er denn eigentlich irgendeine, außer jetzt, sag ich mal, der hat ja auch eine symbolische Bedeutung, aber jetzt rein aus wissenschaftlicher Sicht, ist
ja, die gibt irgendwas? Ja, die gibt's auch. Ja, also wenn die Leichen nicht vertrocknen, nicht schnell vertrocknen, sondern wenn die, sagen wir mal, langsam vertrocknen, vielleicht in einer eher waldigen Region oder auf einer Wiese, die was feuchter ist oder so, da gibt's diese sogenannten Mistkäfer oder Aaskäfer. Dazu zählen auch, eine Gruppe davon sind diese Skarabäus-Käfer oder Skarabäiden, die man also aus jedem ägyptischen Lesenzeichen, was du im Touristenshop bekommst, kennst. Und die sind für uns nicht besonders aussagekräftig, weil die meistens einfach nur Gewebe abtragen. Sie sind dann wichtig, also ich nehme jetzt mal die ganze Gruppe, nicht nur die, die man so von den Bildern kennt, sondern all diese Aas- und Mistkäfer. Sie sind dann wichtig für uns, wenn man, also das ist auch ein echter Fall, den ich schon mal hatte, wenn man unterscheiden soll, ist das ein Schuss, ein Stich oder war es der Käfer? Oder beides? Oder alles drei? Und wenn du das machst, dann kannst du eben über die Lebensgewohnheiten der Tiere sagen, nein, dieses Loch stammt auf jeden Fall von einem Käfer, weil ich die Larven darin aus einem Bruttöpfchen, was die Tiere in dieser menschlichen Leiche oder in diesem Hirsch oder Reh oder was auch immer da gebildet haben, also das haben die da angelegt, haben das geformt und ich habe die Larven rausgezogen, das können nur diese Käfer und die brauchen, sagen wir mal, zum Beispiel 2 Wochen, um das zu machen bei diesen Temperaturen und bei dieser Feuchtigkeit. Sie kommen aber auch erst nach 2 Wochen. Also reden wir davon, dass die Leiche jetzt mindestens 4 Wochen da gelegen haben muss und dann sagen alle anderen, okay, Marc, das ist schön, aber wir wollten eigentlich nur wissen, ob es eine Schusswunde ist, um rauszukriegen, ob das rechtlich Heimtücke ist. Dann kann man sagen, ja, das kann ich euch auch noch beantworten, dieser Schmauchsaum, der so aussieht, als ob die heißen Schmauchteilchen, die bei einem Schuss vorne aus dem Lauf der Waffe rausgepustet werden, der Schusswaffe, die dann in der Haut landen können, wenn die Waffe nah am Körper war, im Sinne eines aufgesetzten Nahschusses, die stammen vom Käfer. Das weiß ich, weil ich es ausprobiert habe, weil ich also zugeguckt habe, wie die Käfer solche Löcher gebaut haben. Und die Ränder, die sind ein bisschen anders als der Rest der Leichenoberfläche. Da nagen die Käfer noch ein bisschen dran und das trocknet besonders schnell aus und das wird dann einfach schwarz durch die Vertrocknung. Ich kann also, es muss nicht zwingend angenommen werden, dass das ein Schuss war, sondern das kann ohne weiteres der von mir beobachtete Käfer sein, zu dem ich auch Experimente gemacht habe.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertin, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Spannend. Ich habe ja lustigerweise gerade ganz aktuell, das war jetzt irgendwie aus dem März diesen Jahres, habe ich gelesen, dass in einem ehemaligen Bergwerk im Iran 2400 Jahre alte Mumien gefunden worden sein sollen. Soll irgendwie ein Grubenunglück um das Jahr 380 vor Christus gewesen sein und die sind, wie soll ich sagen, im Salz geschrumpft und also die wirken, also wie es ja eben bei Mumien ist, als wären sie im als wären sie gestern gestorben und die inneren Organe sind noch enthalten und die werden jetzt so als ja die einzig erhaltenen Salzmumien auf dieser Welt bezeichnet. Hast du von denen zufällig schon was gehört? Also ich habe das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch gar nicht mehr so aktuell, wie ich dachte, aber ich habe es jetzt gerade erst gefunden.
Ah ja, na gut, wenn wir von Jahrtausenden reden, was ist dann schon aktuell und was nicht, ne? Also
der Fund so von März, so. Also diesen Jahres, also das scheint jetzt, so, weiß ich nicht, also ich habe davon eben jetzt erst gerade was gehört davon.
Nee, also solche sagen wir mal, ich nenne das jetzt mal, das ist jetzt kein Fachbegriff, diese ausgedörrten Menschenleichen und Tierleichen, die findest du schon mal öfter. Da gibt's auch früher Geschichten aus dem deutschsprachigen Raum, das sind die sogenannten Vitriolleichen, die sind dann mit Eisensalzen durchtränkt, die bewirken, dass der Körper nicht durch Bakterien verfaulen kann, die dann den Körper zur Gasblähung bringen würden oder sonst wie zersetzen würden oder auch durch Auflösung des Körpers, die wird auch dadurch verhindert. Das sind also Vitriolleichen, die kann man vielleicht sogar googeln. Das war also früher, es wurde auch literarisch verarbeitet, weil man das irgendwie über sich hinaus weisend empfand. Dann gibt es diese Salzleichen, die mit irgendwelchen Salzen, also chemisch gesehen sind diese Vitriolleichen auch Salzleichen, wenn du so willst, aber wir denken bei Salz natürlich eher an das Speisesalz, also sozusagen was Kristallines, was man richtig sehen kann, was nicht in Flüssigkeit vorliegt und nicht irgendwie gelblich oder so ist, sondern halt eher weiß oder rötlich vielleicht auch nochmal oder bläulich. Und da können verschiedene Dinge auftreten. Es kann jetzt passieren, dass in so einer salzigen Umgebung generell wenige Bakterien leben und Insekten schon gleich gar nicht, zumindest keine, die sich für Leichen interessieren. Und gleichzeitig kann das Salz natürlich auch Wasser aufnehmen, manchmal, je nach Umgebung. Und so können die also auch vertrocknen, ohne dass primär warme Luft vorbeiströmt. Es kann aber auch sein, dass da unten warme Luft langgeströmt ist, weil zum Beispiel ein Kamineffekt aufgetreten ist und sie in Wirklichkeit dadurch vertrocknet sind. Was ich damit sagen will, ist, du musst bei diesen Leichen oder Mumien, wenn es Mumien genannt wird, immer ein bisschen vorsichtig sein, worum es da eigentlich geht. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die man meiner Meinung nach sehr schön wieder aufnehmen könnte, wenn man halt strukturschwache Länder mit Krieg und Gewalt, wenn man die ein bisschen wieder aufbauen möchte. Also sobald dort ein Ansatz von Ruhe und Frieden erstmal herrscht, das habe ich zum Beispiel in Kolumbien erlebt, kann man halt versuchen, nicht nur Naturschönheiten, sondern auch solche Dinge, die ja viele Menschen zumindest aus Neugier betrachten wollen, was man in Palermo bei den Mumien sehen kann, also nicht lange, ne? Ich fahre da nicht extra dafür hin, aber ich gucke es mir an, wenn ich schon mal da bin. Und das könnte man zum Beispiel wunderbar für so einen wieder aufkeimen, also wie so ein Acker, der total zerstört ist, ausgedörrt, kaputt, da gießt du jetzt Wasser drauf und dann kann ganz vieles keimen, bunte Blumen, Bäume, Sträucher, Kräuter, alles mögliche. Das wären also in unserem Fall zum Beispiel über solche Mumien, die du da schilderst, wäre das also Neugier einerseits, ich gucke mir das einfach mal an, dann vor Ort gibt es aber andere Speisen und andere Gerüche, andere Lebensgewohnheiten, die Airline funktioniert ganz anders, die Leute sind da viel entspannter, da gibt es was anderes zu essen, alles ist einfach total anders, die Luftfeuchte ist anders und so, das wäre ein total geiler Anknüpfungspunkt, also wie wir es vorhin schon mit den ägyptischen Mumien hatten, also auch solche Salzmumien oder eben auch Rekonstruktionen von Gebäuden, wo nicht einfach nur blöde Steine rumliegen, die Mama und Papa toll finden, sondern eben halt was mit der 3D-Brille angucken kannst, das kostet ja alles nichts. Nee. Also die Rekonstruktionen, die machen ja die Berliner Studierenden gratis und die 3D-Brille, da kannst du dein Handy vorne in so eine Pappkarton reinstecken, ja. Das kostet nichts, ne? Aber du musst halt den Tourist oder der Touristin versprechen können, dass es halt WLAN gibt oder irgendeine Art von Übertragung der Daten, ne? Ja. Und das finde ich gut, dass du da also sozusagen so dieses scheinbar ein bisschen gruselige Mumien und irgendwelche Käfer auf Leichen und dies und das so erwähnst, weil das auch eine schöne Möglichkeit wäre, die alle, wie soll ich das sagen, alle Bereiche des Lebens zusammenzubringen.
Ja, genau. Also ich meine, ich finde das ja, also natürlich hat das immer so was Gruseliges, also in irgendeiner Weise, also ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, als ich im Pergamon-Museum jetzt hier als Berlinerin als kleines Kind war und dann reihenweise da die Mumien hängen sehen habe und das nimmt einen natürlich nochmal anders mit und das hat ja auch dann immer so was, ja, auch irgendwie dann doch was so skurril ist. Wie kann man denn seine Toten, seine Angehörigen eben so aufbereiten? Normalerweise, ne, werden die entweder eingeäschert, in den Sarg gepackt und dann einfach in die Erde gelegt. Und das hat natürlich dann so was ganz Besonderes und eben auch was so eine Faszination, sage ich mal. Also sowohl öffentlich als auch spannend. Ne? Also das ist so beides, was einen so fasziniert. Und dass es eben solche Kulturen gab, die das gemacht haben mit einem gewissen Sinn dahinter. Und ich meine, mal eine ganz blöde Frage für heute. Kann man sich heutzutage eigentlich auch mumifizieren lassen? Also wenn
ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja überhaupt keine...
Entschuldigung? Nee, genau. Also wenn ich jetzt weiß, ich finde das cool, warum auch immer, und ich will testamentarisch irgendwie sagen und aufschreiben lassen, wenn ich jetzt sterbe, dann möchte ich so und so mumifiziert werden.
Ja, also das ist so. Also erstens... das ist eine ganz normale Kulturtechnik, dass Leichen aufbewahrt werden. Das machen nämlich alle Katholiken, ohne es zu wissen, indem sie diese Reliquienverehrung natürlich haben. Also in jedem katholischen Altar muss zwingend von dem entsprechenden Heiligen oder der Heiligen ein Stückchen vom Gewebe drin sein. Das ist natürlich meistens vertrocknetes oder knöchernes Gewebe, was aber auch vertrocknet ist. Knochen können auch vertrocknen. Die sind ja innen drin, ist ja Knochenmark und Feuchtigkeit und so. Und das Zweite ist, dass das auch ein Zeichen der Heiligkeit ist. Also deswegen gibt es ja überhaupt die Mumien in Palermo oder das Blut von Johannes Paul II., was irgendwie angeblich sich nicht zersetzt, oder das Blutwunder in Neapel und diese ganzen Vorhäute von Jesus Christus, die es überall gibt und so. Das sind ja alles Mumienbestandteile. Ne? Also die Vorhaut von Jesus Christus ist vertrocknet, wenn du sie überall auf der Welt in katholischen Regionen in Europa sehen kannst. Und so gesehen ist das was total Normales. Nur wir denken eben, dass es also im fernen, exotischen Nahen Osten oder noch exotischer Fernen Osten natürlich dann, da wird es ja dann noch exotisch angeblich, dass das da irgendwie anders wäre. Aber das haben also Italiener, Deutsche und alle anderen haben das auch die ganze Zeit gemacht. Der Ritter Karlbutz, der liegt bis heute in der Nähe von Berlin und so. Also Mumifizierung umgibt uns die ganze Zeit. Das ist was total Normales, also auch bei menschlichen Leichen. Und wenn du es dir wünschen möchtest, das ist das Lustige, darfst du es eigentlich nicht. Es gibt natürlich einen Trick, du kannst dich natürlich einfach, genau, das ist dann irgendwie pietätlos angeblich. Du kannst dich aber einfach in Spanien in so eine Steinkiste legen lassen über der Erde und dann vertrocknest du da halt genauso. Also insofern musst du dir halt nur das richtige Land suchen, wo es trocken genug ist. Dann steht zwar nicht Mumifizierung drauf, in Wirklichkeit ist aber Mumifizierung drin.
Dann muss ich mich nach Spanien karren lassen, wenn es dann vorbei ist. Okay.
Ja, kein Problem. Oder einfach direkt da sterben, deinen Lebensabend da verbringen.
Ja. Oder auf den Dachstuhl, wenn es denn noch welche gibt, ne? Also,
ja, gibt es keine mehr. Also Berlin bestimmt nicht mehr.
Nee,
ja.
Da hast du recht. Es wird schwierig, sich hier mumifizieren zu lassen. Ich meine, mal eine persönliche Frage, die dir wahrscheinlich schon zigmal gestellt wurde. Was soll mit dir passieren, wenn du stirbst? Findest du das auch spannend, dich vielleicht so
lustig? Wenn du tot bist, bist du tot. Also das ist ja, ich denke, das ist eine Frage, die Angehörigen entscheiden sollen. Also die Angehörigen müssen ja damit umgehen. Ich kriege ja nichts mehr mit. Ne? Ja,
das stimmt, ja. Also ich finde das auch auf jeden Fall spannend, dass du sagst mit den Mumien, dass das ja im Grunde eben was Globales ist, Internationales und auch jetzt nichts speziell Orientalisches, dass dort die Menschen jetzt in irgendeiner Weise auf diese verrückte Idee kamen oder kommen, ihre Leichen da in irgendeiner Weise auf eine besondere Art und Weise herzurichten. Aber es ist lustig, dass du das jetzt auch schon erwähnt hast. Das ist sehr praktisch, weil ich natürlich, das hatte ich dir auch noch geschrieben, auf diesen einen Fall oder auf generell die Fälle bezüglich Reliquien und alles, was damit sich darum dreht, dich dazu nochmal zu fragen, weil du auf deiner Homepage das gerade auch diesen speziellen Fall erwähnt hast, was ich sehr schön fand, weil das natürlich jetzt auch damit zusammenhängt, das ist jetzt was Persönliches, weil mein Vater ja aus dem Libanon kommt und du eben da um eine Reliquie oder um einen Fall aus dem Libanon sprichst, wo du ein Fläschchen mit Öl, glaube ich, zugeschickt bekommen hast, von einem sogenannten oder von einem Heiligen, der zumindest dort verehrt wird. Und Witzige ist jetzt insofern, diese Pilgerstätte oder dieses Ganze drumherum, das kenne ich halt in- und auswendig, weil meine Familie eben katholisch-maronitisch ist und also eben das, was dort im Libanon, also diese christliche Sekte, wenn man so will, die es dort gibt. Und die,
also alle christlichen Richtungen sind Sekten.
Ja, also genau, du hast recht. Also
es gibt keine Nicht-Sekten in Christen, also das gibt es nicht.
Ja. Das stimmt natürlich. Aber die Maroniten sind sozusagen was typisch Libanesisches, sage ich jetzt mal, also katholisch-maronitisch. Und es geht halt um diesen katholisch-maronitischen Mönch Charbel Mahlouf, der eben ein Eremit aus dem Libanon war, irgendwie 19. Jahrhundert ungefähr. Und du hast dieses, ja, was eben scheinbar sein Leichenöl sein sollte, mal zugeschickt bekommen.
Ja, also es war so, ja, es war noch der Dreh ist noch verrückter. Also das Leichenöl stammt eigentlich von der heiligen Walburga. Auch da siehst du wieder, okay, dass es dann in Deutschland gibt's alles genauso wie im Malerischen Orient, oder wie auch immer die Menschen sich den Orient manchmal vorstellen möchten. Orient. Und zwar ist das in diesem Fall ein Gemälde gewesen, was geweint hat. Und das das ergab aber totalen Sinn, weil in der Familie gab es eine Ertrinkung und die Oma, die hatte da irgendwelche Hinweise, die halt nur Omas aus dem Jenseits weiterreichen können und Zeichen deuten können und so weiter. Und das können sich, glaube ich, alle vorstellen, die was älter sind und noch Omas aus einer Zeit hatten, in der man halt natürlich keine Informationsquellen außer mündliche Überlieferungen und ganz praktisch keine schriftlichen Überlieferungen hatte. Und also zum Beispiel meine Oma war der Überzeugung, dass man nicht waschen darf, die Wäsche waschen darf, also todernst, ohne Augenzwinkern, das war absolut todernst, wenn draußen ein Gewitter ist, weil sonst ein Kugelblitz hereinkommt in die Wohnung und dann die Wohnung in Brand steckt. Also das meinte sie ganz, ganz ernst, man durfte auch nicht reden. Und nur um zu zeigen, dass das jetzt nicht irgendwie die fernen Völker irgendwo sind, die keine Ahnung von irgendwas haben. Das gibt's überall. Hier in Deutschland glauben ganz viele Leute, dass eine Katze, die über die Straße läuft, Glück oder Unglück bringt und so. Und da war das jetzt also so, dass dieses Gemälde geweint hat und der mir das geschickt hat, hat das also eingesammelt. Und ich fand das deswegen interessant, weil das ist gar nicht so einfach, ein Gemälde weinen zu lassen. Wenn du Blut nimmst, kannst du natürlich schnell mal einen Bluttest machen und gucken, ob es überhaupt Blut ist. Das passt aber gar nicht in die Überlieferung, weil das nicht so eine Blutreliquie ist von dem. Wie wird der richtig ausgesprochen?
Charbel. Ach so, ja. Der heilige Charbel.
Ja, genau. Und das ist also keine Blutreliquie, sondern der ist eher als Bild vorhanden einfach. Also eine ikonografische Sache ist das eher, die sich jetzt nicht so unbedingt in der Wirklichkeit ausformen muss durch ein stattgehabtes gegenständliches Wunder. So würde ich mal sagen. Mhm. Und dann hat er mir das geschickt und dann habe ich gesagt, pass auf, was auch immer rauskommt, ich mache das unter zwei Bedingungen. Ich bezahle alles, ist ja klar. Ich behalte das. Und ich veröffentliche das. Und dann springen die meisten schon ab. Da haben die meisten keinen Bock, weil sie dann sagen, nein, dann halt nicht. Was ich gar nicht verstehe. Der hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, frag noch mal ganz genau nach, was die Geschichte dazu ist. Weil die wird nämlich hinterher meistens geändert, die Geschichte, sobald das Ergebnis vorliegt. Das hat er dann auch gemacht, war super. Und dann haben wir das eingeschickt.
Aber was meinst du mit abspringen? Weil der jetzt, war das auch ein gläubiger Christ, der einfach wissen wollte, ob das jetzt wirklich die Tränen sind oder? Und deswegen wäre er vielleicht abgesprungen oder?
Ja, das Abspringen kommt meistens, wenn das mit der vermuteten Geschichte in Widerstreit steht. Mhm. Also zum Beispiel hier in dem Fall, ich kann das ja schnell sagen, ist das einfach ein ganz bestimmtes Pflanzenöl und kein Heiliger wird Pflanzenöl weinen. Ne? Also das verstößt jetzt gegen die Überlegung. Also das macht das sozusagen in den Augen der Beteiligten lächerlich, würde ich mal sagen. Ja, also ein Heiliger, der Pflanzenöl weint, den kann ich nicht ernst nehmen. Ja. Und natürlich steckt dahinter, dass man nicht wahrhaben will, dass die Oma das da drauf getropft hat. Ne? Und kam das also, dass ich das untersucht habe. Ich kann ja mal kurz was vorlesen, was die eigentliche Geschichte jetzt ist. Also nur ganz kurz. Also der Schabel, der konnte Kranke heilen und seine Leiche verweste nicht. Das habe ich vorhin schon gesagt. Das ist bei Christen halt, genau, also bei katholischen Christen wichtig. Bei Protestanten nicht, da ist das anders. Und jetzt kommt der Zusammenhang zu den Flüssigkeiten. Die Leiche, die nicht verweste, wie übrigens auch die heilige Walburga in Deutschland, hat jahrelang Körperflüssigkeiten abgesondert. Sein Grab wurde geöffnet 1899, 1927, 1950, 1952. Sein Körper war unversehrt und auch im Jahr seiner Seligsprechung 1965 war sein Mönchsgewand mit einer roten, öligen Flüssigkeit getränkt, als ob er Blut schwitzte. So, das kam aber nicht von dem Gemälde, sondern da kam eben diese kristallklare Flüssigkeit. Und dann habe ich es untersuchen lassen vom einzigen Labor, was eine super teure Software dafür hat, wo nämlich alle Öle, die an Häfen ankommen, eingespeichert werden. Da sind wir wieder bei der Sache wie mit den Insekten. Du kannst anhand des Öles auch rauskriegen, wo es produziert wurde. Also das Olivenöl aus, weiß ich nicht, Kreta kann ich unterscheiden von dem Olivenöl aus einem anderen heißen, warmen Land durch die Zusammensetzung, durch die Begleitstoffe, die da drin sind. Und auch natürlich manchmal durch Erbsubstanz, aber bei Öl ist das meistens nicht möglich. Und die haben das dann für mich gemacht mit der winzigen Menge, weil das war ja jetzt total heilig. Diese Tränen waren ja nichts, was man leichtfertig untersuchen soll. Das wollte ich auch nicht machen. Ich respektiere ja den Glauben von den Leuten. Und dann habe ich die also auf Knien bekniet, auch eine Mikroanalyse zu machen, die normalerweise unbezahlbar ist, weil die nur ganz kleine Stichproben in den Häfen aus den angelieferten Ölen eben nehmen, die als Nahrungsmittelöle da angeliefert werden oder eben als Treibstoff. Und dann stellte sich eben raus, dass das dieses bestimmte Pflanzenöl war und damit konnte man halt ausschließen im Ausschlussverfahren, was es nicht war. Also zum Beispiel nicht Rapsöl, was jetzt hier in Deutschland sehr interessant wäre, weil du hier sehr viel Rapsöl hast, oder Leinöl, was hier in Deutschland auch eine große Rolle spielt, sondern es war halt Maiskeimöl und ohne Mineralölbestandteile. Das tritt halt weder aus Leichen noch aus Gemälden aus und erst recht nicht in Mengen, wo das also regelmäßig zu bestimmten Anlässen austreten könnte, weil die Oma das zu bestimmten Anlässen halt immer eingesammelt hat und in Fläschchen füllen konnte. Mhm. So kam das dann also, dass man da im Aus- und im Einschluss was sagen konnte und was die dann intern in der Familie daraus gemacht haben, haben die mir dann interessanterweise nicht mehr gesagt. Also da war offenbar dieses Abspringen. Ne?
Der Haussegen hing dann vielleicht etwas schief.
Das wäre die eine Möglichkeit oder was ich auch schon oft erlebt habe, sie bauen das dann halt ein irgendwie in irgendwas. Also Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, das ist jetzt, kenne ich jetzt von europäischen katholischen Christen sehr häufig, die sagen, zum Beispiel Zeugen Jehovas, die sagen dann zum Beispiel, na gut, da muss man halt dran glauben. Ende.
Ja, natürlich.
Also das sagen übrigens auch nicht Zeugen Jehovas, also von katholischen Christen habe ich es auch schon gehört, hier vom erzbischöflichen Generalvikariat die Stellungnahme, die darf ich auch zitieren und habe ich auch schon veröffentlicht, ich habe auch extra gefragt. Die haben zum Beispiel gesagt, wenn du bei eBay einen BH von einer berühmten Sängerin kaufst, früher war das Madonna, oder wenn du den Schuh von einem berühmten Fußballer, früher war das Maradona, kaufst, und dann ist da ein Echtheitszertifikat dabei. Woher willst du denn wissen, dass das von Madonna oder Maradona ist? Das heißt, du musst es glauben. Und darauf zieht sich jetzt ein Christ oder eine Christin zurück, wo ich sagen würde, hä, dann kann ich ja die Erbsubstanz untersuchen, wo ist das Problem? Ja. Aber da sagen die, nein, nein, ist ja gut jetzt. Ne, so.
Ja, okay, das wird dann so relativ.
Das ist ganz normal.
Ja, ja. Ich meine, da wird natürlich ordentlich Geld mitgemacht. Also ich weiß ja, wie das dort ist, in diesem Pilgerort und wie viel Massen an Öl, ja wirklich auch, oder heilige Tränen, sag ich jetzt mal, literweise da vor Ort verkauft wird, aber man glaubt dem dran, genau.
Das ist aber nicht immer so, muss ich auch zur Ehrenrettung der Christen und Christinnen sagen,
nee,
zum Beispiel
beim
Blutflug von Neapel wird zum Beispiel überhaupt nichts verkauft. Da kannst du ein paar Rosenkränze kaufen, die kosten aber fast nichts, also so 3 Euro oder so, das ist auch dort in Italien nicht viel Geld und das muss man sagen. Also es wird nicht immer ausgenutzt.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also das ist jetzt ja auch nur, weil es jetzt auch lustigerweise so eine persönliche Note jetzt hat, diese ganze Geschichte. Ja. Ich finde es ja einfach nur interessant, weil wenn man jetzt wirklich über diesen Menschen an sich, also diesen Eremit, jetzt mal dieses Heilige mal außen vor lässt und einfach davon ausgeht, es gäbe sowas, eine Leiche, die nicht verwest und Körperflüssigkeiten absondert. Beispielsweise an dem Pilgerort hängt ja auch sein Leichentuch. Und das ist ja, da kannst du ja wirklich die ganzen Körperformen noch erkennen, weil das eben sozusagen das ist, was er da ausschwitzte oder diese.
Ja, das ist halt, da ist aber kein großes Geheimnis dabei. Also, ja. Worauf du abzielst, also 1965. Also,
wenn man das jetzt mal rein wissenschaftlich kann man das überhaupt erklären oder könnte es sowas überhaupt geben? Also, sag ich mal.
Die Antwort ist ja, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn die Leiche, du kannst sie ja vorher auch ein bisschen durchtränken mit irgendwelchen Flüssigkeiten, das ist ja kein Problem, du hast Adern im Körper, dann stichst du in eine der Adern rein und dann stellst du ein Gefäß oberhalb der Leiche auf, sodass die Schwerkraft einfach die Flüssigkeit in die Leiche zieht, dann bohrst du da Löcher in die Zehen, dann läuft meinetwegen das alte Blut oder irgendwelche Vollendungsflüssigkeit raus und von oben durch die Schwerkraft herabgezogen, durch den Schlauch, den du durch eine Spritze in die Ader da gesteckt hast, läuft dann ein bisschen was nach. Das kann zum Beispiel was Öliges sein. Und natürlich kann die Leiche dann jahrelang ölige Stoffe abgeben oder so. Ne? Oder wenn jemand sehr beleibt ist, was früher aber natürlich bei den Märtyrern und Märtyrerinnen und so weiter nicht der Fall war, auch bei Einsiedlern und so nicht. Aber wenn du eine beleibte Person hast, besteht die auch aus im wahrsten Sinne des Wortes, Dutzenden von Kilogramm Fett. Das liegt um die Organe, das liegt oberhalb der Organe, also unterhalb der Haut sozusagen. Und das kann sich auch verflüssigen. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Die rote Verfärbung, wie hier bei diesem Heiligen, den du da ansprichst, kommt durch Fäulnisflüssigkeit. Es kann aber auch können einfach Bakterien sein. Es gibt rote Bakterien. Das ist also alles überhaupt nicht rätselhaft. Was rätselhaft ist immer, dass es jahrelang gehen soll.
Genau.
Ja. Und da sieht man eben, dass dann vor Ort, zum Beispiel hier war das so in Deutschland, da haben die Leitungswasser abgefüllt. Also die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, Maiskeimöl zu nehmen, wie jetzt hier in diesem Fall im Libanon. Und da haben die sich natürlich dann geschämt, als ich das rausgekriegt habe und haben das dann sofort von der Webseite genommen, sofort den Verkauf eingestellt, haben keine Fragen mehr beantwortet, haben auch immer, wenn man dann nachgefragt hat, haben gesagt, ja, gab's das mal hier, wissen wir jetzt gar nicht so genau, kann sein oder so, wissen, also haben einfach nicht drüber geredet. Also das gibt's schon, aber generell diese Erscheinungen grundsätzlich sind möglich. Es gibt auch einen ganz anderen banalen Grund. Die Leichen, die in irgendeiner Umhüllung liegen, einer Krypta, einem Steinsarkophag, weiß der Teufel was, einem kupfernen Gefäß, da kann natürlich auch einfach Kondenswasser drin entstehen, wenn da eine Öffnung ist, weil irgendwo kommt's Öl ja raus, das angebliche. Das heißt, da wo Öffnungen sind, können durch Luftfeuchteunterschiede kann sich Wasser niederschlagen, dann läuft halt regelmäßig Wasser da raus. Warum nicht, ne?
Klar. Ja gut, ich glaube, dass, ich meine, ich will da jetzt ja auch gar nicht sozusagen die Religion oder generell solche Sachen irgendwie kleinreden oder irgendeiner Weise so, dass man sagt, das ist alles Hokuspokus und sowas. Aber es ist natürlich interessant, dass eben, jetzt, wenn man es dann einfach mal wirklich aus der rein wissenschaftlichen Sicht sieht und du ja auch dieses Fettsäureprofil gemacht hast, ja, anhand dieses Öls und dann kommt halt einfach was raus, was man natürlich in dem Fall vielleicht wie so ein Echtheitszertifikat fungieren könnte, wie bei einem BH von Madonna. Also ich meine, das wäre ja dann auch wirklich die trockene Zahl oder der Fakt, den man dann hätte. Ne? Und dann ist es natürlich, glaube ich, schwierig, in einem Glauben dann darüber hinwegzusehen wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist dann eben noch das Kompliziertere daran.
Ja, wobei, oder es ist sehr einfach. Also ich hatte ja schon mehrere so, nennen wir es jetzt mal, weiß ich nicht, übersinnliche Fälle oder wie auch immer du das nennen willst, religiös oder so, ne, das kannst du nennen, wie du willst. Und eigentlich ist die Superkraft, die die religiösen Menschen haben, dass sie das immer einbauen. Also die zum Beispiel mit den Mönchen in Palermo, die jetzt allerdings auch kein großes Tamtam darum machen, muss man sagen, aber auch mit allen anderen, zum Beispiel bei den Blutwunder in Neapel und so, mit den Leuten habe ich mich immer gut verstanden, weil die, also verstehe ich mich auch bis heute gut, weil die immer sagen, so wie, ja, ist ja interessant, hat aber mit uns nichts zu tun. Also quasi Zahlen, Daten, Messungen haben mit uns eh nichts zu tun. Mhm. Also das ist ganz verblüffend, dieser Mechanismus. Deswegen würde ich fast sagen, jeder, der jetzt hier zuhört oder so und aus seiner Region, wenn derjenige aus irgendeiner interessanten Region, sei es jetzt Oberfranken oder der Irak, spielt überhaupt keine Rolle, kommt, immer her mit den Wundern. Ne? Also da gibt es viel zu staunen und auch zu sehen, wie wir das gerade bei den Mumien gesehen haben, dass es das sehr wohl in vielen Kulturen gibt und man eben nur aus diesem Glauben, dass der Orient exotisch ist, dann auch glaubt, dass es nur da Mumien gibt auf einmal. Aber das ist gar nicht so. Das ist also eigentlich völkerverbindender, wie ich finde, als Mann oder Frau denken könnte.
Das macht sozusagen die Welt ja dann auch viel kleiner. Also ich meine, im Endeffekt sind wir alle gleich und haben im Grunde auch dieselben Ideen gehabt oder haben sie noch, ne? Also so in dem Sinne.
Ja, und es macht die Welt insofern auch vielfältiger und interessanter, also vielleicht kleiner in Anführungsstrichen, aber halt, sagen wir mal, in dieser Kleinheit viel bunter, interessanter, aufregender, weil natürlich viele verschiedene Techniken verwendet werden, die eben dann örtlich als Neuerfindung desselben manchmal daherkommen, aber manchmal auch als total geile Ideen. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, aus den Gebieten, die wir so als tropisch ansehen, also in dem Fall aus den Philippinen, die haben dann natürlich damals, als ich angefangen habe, da zu arbeiten, vor über 20 Jahren, da haben die teilweise keinen Strom gehabt irgendwo. Und da die aber sehr gerne Eis essen, also zercrushedes Eis. Und wenn jetzt gerade mal wieder ein Brownout da ist, also es gibt jetzt mal wieder die nächsten 5 Stunden keinen Strom, womit man eine Eiszerkleinerungsmaschine betreiben kann, also gefrorenes Wasser. Das Wasser ist aber noch gefroren, weil es in einer Truhe war, wo es sich halt noch gefroren hält. Haben die halt so Geräte da überall gehabt, die bestehen einfach nur aus Plastik, ein Stück Metall. Und wenn du die siehst, so Eisscrapers, dann denkst du dir, das kann doch niemals funktionieren. Das fällt doch auseinander, wenn du das anguckst. Mhm. Und im Grunde genommen ist das die energiesparendste Art, Eis herzustellen und auch die leckerste, ehrlich gesagt, die man auch in Europa verwenden könnte. Aber hier sagt man halt, was das für ein Blödsinn. Hier habe ich halt eine Eiszerhackmaschine, die elektrisch ist. Also ja, dieses,
wir haben Strom, ne?
Also ja, naja, nicht nur wir haben Strom, ja, aber man verbraucht dadurch auch noch andere Materialien, die man gar nicht verbrauchen müsste. Stimmt. Also häufig ist es auch nicht nur energiesparend, sondern auch total pfiffig. Und das finde ich, das ist halt sehr, sehr schade, wenn man an diese ganzen Kriege, Korruption, Misstrauen, Macht, wie soll ich sagen, starkes Machtgefälle denkt in der Region, über die wir beide jetzt hier gerade reden. Da geht halt auch dieses Ganze an pfiffigen Erfindungen verloren, weil die natürlich keinen Menschen mehr interessieren. Damit kannst du kein Geld machen zunächst mal, weil es eher Energie spart und eher keine hohen Umsätze beschert. Und selbst wenn, dann wüsstest du gar nicht, wie du das in einem reichen Land jetzt verkaufen kannst mit Markenschutz und Pipapo. Und ich finde, das vergessen wir auch. Nicht nur, dass wir die Tiere nicht kennenlernen, die Techniken nicht kennenlernen, kriminalistische Verluste haben, Wirtschaftstechniken nie kennenlernen, Heilungstechniken nie kennenlernen oder die verloren gehen, sondern es sind auch einfach kleine pfiffige Tricks, die am Ende des Tages vielleicht, ich will das jetzt nicht so überspitzen, aber vielleicht die Idee geben könnten, wie man einen Beitrag zur Weltrettung leisten kann, wenn es um CO2-Reduktion und alles andere geht, weil, wie du das vorhin schon gesagt hast, man muss sich halt was einfallen lassen vor Ort. Und was viele Europäer und Europäerinnen einfach nicht raffen, die Leute lassen sich logischerweise auch was einfallen. Das tun die ganze Zeit. Nur wir gucken da mit hochnäsigem Blick drauf und denken so, kein Wunder, dass da alles kaputt geht, die bauen ja auch nur Scheiße. Mhm. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist nicht so. Sondern meistens entstehen die Kriege aus wirtschaftsimperialistischem Scheiß, den wir angezettelt haben. Wir schulden den Leuten im Nahen Osten was. So rum ist das, nicht andersrum. Mhm.
Okay. Ja, ich kann dem, glaube ich, nur zustimmen. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema, was man, glaube ich, anschneiden kann, was wir alles hier im Westen für Schaden angerichtet haben, da unten, ob das jetzt auch Afrika oder Südamerika oder eben auch der Nahe Osten ist. Ich muss jetzt natürlich jetzt auch langsam leider unser sehr spannendes Gespräch beenden, so langsam, damit du auch den 1. Mai noch ein bisschen feiern kannst in Köln. Und ich hatte dich ja auch noch gebeten, ich weiß nicht, inwieweit du das machen konntest, weil ich das immer mit den Gästen mache bei jeder Podcastaufnahme, so eine Art Bitte, wenn dir eine Geschichte aus der Region oder ein Gegenstand oder etwas, was dir sozusagen in Erinnerung geblieben ist, was du mit dieser Region verbindest und vielleicht, ja, was vielleicht auch natürlich im besten Fall immer was Positives ist, aber auch, ob dir da irgendwas eingefallen ist.
Ja, klar. Also da fallen mir jede Menge Sachen ein. Also ich kann nur mal, ja. ich mach mal kurz und erzähl mal drei Sachen.
Sehr gerne.
Die aber extrem kurz. Also Nummer eins war, ich war mal beim Kongress dieser Mittelmeergesellschaft für Kriminalistik, Forensik, Rechtsmedizin, Kriminalbiologie. Und dann hat der Chef was ganz Unübliches, weil ich ja tätowiert bin. Und das ist ja natürlich vor Ort, wird das meistens ein bisschen komisch angesehen. Das finden die Leute komisch natürlich. Mhm. Der hat aber dann gesagt, nee, das finden wir toll, dass der Marc extra die lange Reise da angetreten hat. Der ist ja hier auch eh unser eingeladener Speaker, unser Ehrengast und so weiter. Der kommt jetzt bei mir an den Tisch. Was auch aus Altersgründen ungewöhnlich war, weil da war ich auch noch viel jünger. Und dann hat er also als Ehrengericht eine riesige Pfanne mit Oliven serviert. Und ich dachte so, hä, ist das jetzt die Vorspeise oder was soll das jetzt sein? Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben vernünftige Oliven gegessen. Und das war das gesamte Gericht. Das Gericht war Oliven, Ende, das war's. Heiß gemachte Oliven.
Nichts
das
dazu.
War also super. Bitte?
Nichts dazu.
Nichts dazu. Also Brot vielleicht oder so, da kann ich mich dran erinnern. Das hat mein Gehirn ausgeblendet, das weiß ich. Aber das waren halt einfach vielleicht auch noch besonders geile Oliven. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das erste Mal, dass ich richtig vernünftige Oliven gegessen habe. Auch noch in einem Zusammenhang, wo halt auch die Temperatur, die Luftfeuchte draußen stimmte sozusagen, nicht wahr?
Also, und wo kam der her? Also wo der...
Das war Marrakesch.
Ach so.
Ja, und also ich sage das jetzt in diesem Regionszusammenhang, mhm. also eher jetzt aus unserem europäischen Blick, in dem ich, das haben wir jetzt ja die ganze Zeit gemacht, dass wir auch noch so Nordafrika da so rüber gleiten lassen, ne, so in diese Richtung. Dann ja. Das zweite Beispiel, das halte ich hier gerade, das klappert, ich lasse es hier extra mal klappern und rascheln. Das ist ein, das ist so, da kann man einen Anzug reintun. Und der einzige Anzug, den ich besitze, den habe ich, weil ich der Nordrhein-Westfalen-Landesvorsitzende der Partei Die Partei bin.
Ja.
Und da haben wir so mal Aufnäher gemacht, die man sich irgendwo drauf nähen kann. Und die sind aber auf sehr dünnen Stoff genäht, weil halt keiner Geld hatte mal wieder. Also drauf geschickt. Und dann haben wir die einfach ausgeteilt. Und die sind total krumm und schief ausgeschnitten aus dem Stoff. Das hat also die Freundin von irgendwem in Magdeburg gemacht. Und dann bin ich zur Azin, die ich schon mehrfach erwähnt habe, gegangen, unserer Perserin. Mhm. Und habe zu ihr gesagt, hör mal, Azin, kannst du mir den mal bitte auf dieses Anzugtransportgefäß da oder Anzugstransporttasche draufnähen? Und da kommt eigentlich immer was Verrücktes bei raus. Immer. Das Einzige, was sicher ist, dass es irgendwie auf eine lustige Art schief geht. Und so war es dann auch. Weil sie natürlich überhaupt nicht wusste, worum es geht. Und es sie ja natürlich auch kein bisschen interessiert, was auch völlig nachvollziehbar ist, hat sie das halt genauso krumm und schief, wie das Ding ausgeschnitten war, auf diese Anzugstasche drauf genäht. Und ich muss immer darüber lachen, weil das ist so eigentlich so eine typische Sache. In Wirklichkeit ist es ja total egal, ob man das preußisch umlegt, dann bügelt und dann das auf allen vier Seiten umgebügelte Ding glatt sauber da drauf näht. Hauptsache, es hält. Mhm. Und das tut es bis heute. Das Ding hält bis heute. Egal, wie krumm und schief sie das da drauf gemacht hat. Es war so super lustig. Und,
aber du hast es ihr bestimmt auch danach nochmal erklärt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Nee? Nein,
Einfach bin ich nicht.
Nein, ich bin nicht so. Ich bin, it is, wie it is. Fertig. Ja. Ich belehre niemanden, ich erkläre keinem, wie die Welt zu funktionieren hat. Ich sage keinem, ob eine Religion gut oder schlecht ist. Ja. Jeder kann machen, was er will. Und jede kann machen, was sie will. Und ich habe aber daraus gelernt, dass wenn ich es anders haben möchte, preußisch, dann muss ich es eben auch sagen, weil die kulturellen preußischen Werte halt in 99,9% der Erde nicht von Bedeutung sind. Mhm. Die sind wertloser. Das ist das Zweite vielleicht. Und das Dritte, das will ich nochmal erwähnen, dass wir haben hier viele Kioskbesitzer, die eben auch aus der Region stammen. Übrigens selten aus dem Libanon, sondern tatsächlich eher aus sagen wir mal, noch obskureren, unbekannteren Ländern manchmal, wenn man nachfragt. Und die natürlich alle für Türken halten, das habe ich ja schon erwähnt. Und da ist mal einer davon zu mir gekommen und hat einen Fall mir angetragen. Dann habe ich gesagt, also wenn es ein Fall ist, dann müssen wir es aber offiziell machen. Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich, war todtraurig. Und zwar hatte sich der Neffe suizidiert. Und der Onkel hat natürlich da eine ganz andere Rolle, als wir das jetzt vielleicht so als jüngere Deutsche kennen. Mhm. Und der hat also da so eine Obsorge- und Fürsorgepflicht auch gehabt. Und die haben gesagt, also durch die Blume haben sie gesagt, ich soll herauskriegen, dass er sich nicht suizidiert hat. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Das kenne ich auch von Christen und so. So ist es jetzt nicht, aber ich fand es interessant. Und also ich meine jetzt von deutschen Christen kenne ich das auch. Zum Beispiel, da werde ich manchmal aufgefordert, herauszukriegen, dass das Kind nicht am Sonntag verstorben sei, weil das ein wichtiger Tag für Christen ist. Also sowas gibt es auch in Deutschland. Und der sagte jetzt, ja, okay, ich gebe Ihnen mal die Unterlagen. Und in den Unterlagen sah man also seitenlange depressive Briefe und Gedichte dieses Menschen, der war also hochgradig akut depressiv. Und es stellte sich raus, das wurde nicht behandelt und versorgt, weil Depression bei Männern schon mal gar nicht vorkommt in seinem familiären Umfeld, was natürlich kulturell gefärbt war aus der Region, über die wir hier gerade sprechen. Und als er sich dann suizidiert hat, war das Problem, dass sie natürlich wussten, sie hätten vielleicht mal doch besser über diese langen, traurigen Gedichte, die er seit 10 Jahren geschrieben hat, reden sollen, anstatt das einfach wegzulächeln und zu sagen, sei doch mal ein aufrechter Mann. Das war das eine. Aber das andere war natürlich, dass sie jetzt in eine religiöse Klemme kamen, weil derjenige nicht in das gewünschte paradiesische Jenseits als Suizident kommen kann. Das gibt's ja bei deutschen Christen auch. Also ein Suizident kann bei deutschen Christen eigentlich nicht weder in heiliger Erde begraben werden, noch ins Paradies kommen, und zwar egal wie. Also auch nicht über eine fegefeuerartige Reinigung. Das geht dann nicht. Und der ist daran zerbrochen. Der hat dann diesen sehr, sehr guten Kiosk. Der hatte also irgendwie 200 Biersorten, was ich immer cool finde. Einfach so, weil es halt so kauzig ist und lustig ist irgendwie, hatte der gehabt. Und den habe ich dann noch ein letztes Mal getroffen. Also der ging dann, der ließ sich dann die Barthaare wachsen, die er sonst auch immer glatt rasiert hatte und dergleichen. Und saß dann irgendwann auf einer so einer Bank, die ist so zwischen der Haupteinkaufszone hier in Köln und dem Teil der Stadt, wo ich lebe. Da landen so die Leute, wir nennen das Nirvana hier intern, da landen alle Leute, die verzweifelt sind, weil die dann irgendwie rausgehen, aber auch nicht wieder rein in das Leben wollen, und da saß er dann. Mhm. Und das war unlösbar. Also ich habe ihm dann gesagt, passen Sie auf, spurenkundlich ist da nichts mehr zu machen. Ich kann Ihnen aber aus der ganzen Akte mit großer Sicherheit sagen, dass er sich suizidiert hat, und da ich aber kein Experte dafür bin, würde ich Sie an einen Kollegen oder eine Kollegin weiterleiten, die Ihnen das besser erklären können, die mit nervlichen oder seelischen Dingen zu tun haben. Und das ist so meine dritte Erinnerung an jemanden aus der Region, der also die Lösung erfahren hat, aber sie einfach aus kulturellen Gründen nicht hören wollte, weil er als Onkel hätte verhindern müssen, dass der Junge nicht ins Jenseits oder ins Paradies oder wie auch immer man das nennen möchte, kommen. Also das sind so drei kleine Facetten, die mir so eingefallen sind auf deine Frage.
Ja, ist natürlich jetzt am Ende auch eine irgendwie traurige Geschichte, dramatisch, aber das ist natürlich dann so eine Zwickmühle, ja, die dann da so entstehen kann. Ne?
Also die Welt ist, wie sie ist. Also die Welt besteht nicht nur aus Glücksbärchen, auch im Nahen Osten nicht. Also
nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, genau. Ja, lieber Marc, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Geschichten und für deine Infos. Also ich weiß, es war ja auch nicht so leicht, weil, das hast du ja auch gesagt, aus der Region gibt es halt einfach leider noch zu wenig, oder weil einfach momentan die Lage es auch nicht so hergibt und einfach die ganze Infrastruktur. Aber ich fand es trotzdem total spannend, was du halt schon erzählen konntest oder erzählt hast. Und ich kann mir sicher vorstellen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, mal angenommen, da würde es jetzt irgendwie in den nächsten Jahren mal ein bisschen besser werden. Worauf hättest du denn als erstes Bock, so dort zu, forschen? Also gibt es da irgendwie ein Thema, wo du richtig Bock hättest, da sofort reinzugehen, wenn das...
Ja, es gibt vieles. Also die Insekten in diesen Regionen, die sind ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht so schlecht untersucht, zumindest, also jetzt nicht auf der Ebene, die wir das gerne hätten, aber sie sind schon untersucht. Und es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die sich so weit auskennen, dass man da leicht anknüpfen könnte. Aber das ist wie in Namibia oder in anderen Ländern jetzt, da ist halt einfach, da fehlt da fehlt halt alles. Und da könnte man sehr, sehr leicht einfach mit dem Trupp Studierender mal hin und dann einfach da mal ein Vierteljahr oder einen Monat arbeiten. Das wird, also da hättest du dann 5 Jahre lang was zum Auswerten. Die zweite Sache, die ich spannend fände, wäre natürlich das, was wir oder was sie auch vor Ort so Terrorismus nennen, also einfach mal ein bisschen Daten zu sammeln über diese ganzen Anschläge, die in dem, was wir als Krieg wahrnehmen, einfach untergehen. Also es gibt ja auch jede Menge andere irre Gewalttaten, die sich unter dem Mantel des Chaos und des Krieges und so weiter da verbergen. Die finde ich auch teilweise sehr interessant, also auch gerade die Begehungsart, also welche Techniken da so sich verbreiten und welche eben auch gerade nicht, welche dann trotzdem tabu sind, obwohl man in einer Region ist, wo man ziemlich viel machen kann, ohne dass es entdeckt wird. Und das Dritte, was mich sehr interessieren würde, ist, was ich halt erlebt habe, wenn die Leute jetzt nicht so aus dem christlichen Umfeld kommen, sondern aus einem anderen religiösen Umfeld, da ist es ja so, dass man nicht stehlen darf, aber man darf sozusagen durch Tricks andere austricksen, also wir würden sagen betrügen. Das habe ich also schon sehr, sehr oft erlebt in dieser Region, wenn ich da war, dass man also ganz raffiniert ausgetrickst wird und am Ende also wirklich ohne jedes Geld dasteht. Das ist mir wirklich schon passiert, also das
ist nur so halt nicht gestohlen. Ja, ist natürlich nicht so schön.
Ja gut, es ist, wie es ist, wie gesagt. Ne? Und da würde ich auch gerne mal so ein bisschen ins Gespräch mit den Leuten kommen. Also wie, ob das jetzt so ist wie bei einer religiösen Vorstellung, obwohl sie einen beraubt haben und um alles gebracht haben, was man da in dem Moment gerade dabei hatte, ob sie das jetzt wirklich okay finden, ob sie das jetzt anderen Leuten aufs Auge drücken, dass sie sagen, die reichen Länder nehmen uns aus, ob sie sagen, nö, das ist religiös erlaubt, fuck you. Ob sie sagen, ja, okay, ich sehe schon ein, dass das nicht richtig ist, aber es ist halt so ein Sport. Also ich würde wirklich, da würde ich gerne mal meinen Finger ins Wasser tupfen und mal sehen, sozusagen symbolisch gesehen, was da für Riffles entstehen, also für so kleine Wellenbewegungen, weil das ist was, was ich aus den europäischen Kulturzusammenhängen so in dem krassen Maße nicht kenne, wie das halt in, je nachdem, in welche Religion da gerade herrscht, im Nahen Osten manchmal verbreitet ist. Also dieses Märchen erzählen, Geschichten erzählen, was dann stur, das ist ja sehr, sehr schön und angenehm und interessant, übergleitet ins Betrügen und Lügen und Sachen abjagen und so. Das ist für mich ganz, ganz spannend kriminalistisch. Aber da habe ich bis heute noch keine Möglichkeit gehabt, da mal ranzukommen. Das würde natürlich sofort gehen, wenn da einfach, da könnte man so eine kleine Anlaufstelle bilden und die Leute einfach mal erzählen lassen. Mhm. So eher soziologisch gefärbte kriminalistische Forschung. Aber ja, das wären so drei Sachen, die ich sofort gerne machen würde und auch könnte. Es wäre sehr einfach.
Na, dann hoffen wir mal, dass das bald wieder möglich ist oder überhaupt möglich ist. Dann müssen wir mal schauen, wie es in der Region so in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ja so weitergeht. Das ist ja momentan alles ein bisschen schwierig, aber vielleicht klappt das ja trotzdem
irgendwann mal wieder. Es wird sich was tun, ne? Ja, ja. Wenn weniger Öl verbraucht wird, wird es ganz interessant werden. Ne?
Dann müssen sie sich andere Wege suchen, ne? wie es dann weitergeht. Dann vielen Dank, wie gesagt, nochmal. Ich hoffe ja für dich, dass wenn es dann, wie gesagt, besser ist, ich meine, in den Libanon kannst du ja auch jetzt fliegen, also das kann ich ja sagen. Ich bin ja regelmäßig da, außer vielleicht jetzt gerade wegen Corona geht es natürlich leider nicht. Aber dann kannst du dir ja gern mal im Pilgerort mal das, vielleicht das heilige Öl vom heiligen Schadbel abzapfen, wenn es denn da welches gibt. Oder dir das vielleicht mal direkt angucken, womit du dich ja schon beschäftigt hast. Das ist ja vielleicht auch
ganz witzig. Also wenn ich brauche aber immer was zu arbeiten da. Also ich habe kein Geld dafür, einfach so irgendwo hinzufliegen, aber wenn ich vor Ort irgendeinen Job habe, dann mache ich das, ja klar. Nee,
aber so grundsätzlich einfach, dass das natürlich so eine Verbindung hat zu dem Fall, den du da hattest. Und ich hätte auch gerne, sicherlich mal ich habe irgendwie deine Fauchschaben, die habe ich immer irgendwie, die hast du immer, glaube ich, irgendwo mit in Interviews oder bei irgendwie, da hätte ich dann gerne auch mal kennengelernt, wenn wir uns da mal vielleicht irgendwann mal persönlich treffen, das finde ich ganz toll.
Können wir gerne machen, wir können ja tauschen. Du kannst mir ja einen Teil der wunderschönen sogenannten Libanon-Zeder, also kannst du mir ja mal zukommen lassen, da gerne mal ein qualitätsvolles Holz oder qualitätsvolles Öl oder so und ich kann dir dafür dann alles über Fauchschaben erzählen.
Ach so, ja, das lässt sich sicherlich arrangieren, wenn ich das nächste Mal da bin, das ist auf jeden Fall ein cooler Deal, das merke ich mir, da kommen wir drauf zurück, super. Ja, dann vielen Dank, Marc, dann bleib gesund in dieser oder bleibt gesund.
Gleichfalls, ja.
Und danke für deine Zeit.
Danke für deine Zeit.
Und dann alles Gute. Bis ganz bald, ne?
Dankeschön. Ja, bis bald. Tschö.
Die Welt ist klein, vielfältig und wir haben oder hatten am Ende oft sogar dieselben Ideen. Je nach Umgebung, Wetter, Infrastruktur. Am Ende wollen wir nur ein einfaches, friedliches Leben. Ob als Mumie oder nicht. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und bewertest. Ach, und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter anzumelden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. So, ich gehe dann erstmal Zedernholz sammeln. Na gut, wenn die Corona-Krise vorbei ist und man dann wieder in den Libanon reisen kann. Was tut man nicht alles für die Fauchscham? Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.